Heute geht es mal um eure Füße. Oder besser gesagt darum, wie ihr auf euren Füßen geht und steht und lauft. Um die Effektivität dabei, um alle Themen, die darum sich drehen, wie man das Ganze vielleicht noch ein bisschen besser gestalten kann. Gegen Schmerzen, für mehr Effektivität beim Laufen, beim Gehen, beim Stehen. Klingt nach einer Spezialausgabe und deshalb machen wir heute einen Spezial daraus im Besser Podcast von Philipp Flieger und Ralf Schott. Ja, Philipp, wir lassen heute mal das ganze Gesumse vorneweg weg, weil das Thema ist zu schön, zu wichtig. Ja, also sagen wir mal so, schöne Füße, das ist ja so ein spezielles Thema, ja, ein sehr spezielles Thema für alle Läuferinnen und Läufer, ja, weißt du viel besser als ich. Ja, weil ich habe natürlich ganz tolle Füße, sage ich jetzt. Also solange Socken drum sind und sie in meinen Schuhen drin sind.
Ja, also ich sag mal so, die Fußmodel-Karriere, die kann ich mir, glaube ich, abschminken. Da brauche ich mir keine Hoffnung mehr machen nach 15 Jahren Leistungssport als Läufer und am Ende auch Marathonläufer. Ja, die werden jetzt, glaube ich, kann man, glaube ich, jetzt objektiv nicht unbedingt als schön bezeichnen, aber die eigene Statik und die Art und Weise, wie wir laufen, da kann man natürlich schon was machen, weil ich freue mich sehr auf die heutige Ausgabe unserer Folge, weil es einfach im Jahr, ja, ich kann es gar nicht festmachen an einer Zahl, aber ich kriege regelmäßig Nachrichten von verzweifelten Sportlerinnen und Sportlern, die sagen, hey, aus irgendeinem Grund, ich habe das Problem und ich komme damit nicht klar und ich bin beim Physio und ich bin beim Arzt und niemand kann mir so richtig helfen, aber manchmal muss man ja vielleicht sogar noch einen Schritt zurückgehen und ein bisschen Ursachenforschung betreiben und das kann man natürlich machen, indem man mal die eigenen Bewegungsabläufe sozusagen analysiert und auf Prüfstand stellt und deshalb freue ich mich sehr auf die heutige Folge mit unserem Gast Christopher Meyer, der ist Geschäftsführer in dem Sanitätshaus Schneider und Piecher in Offenbach am Main, also Sanitätshaus und Orthopädietechnik. Er selber leitet da auch das Zentrum für Bewegungsanalytik und ist auch passionierter Langdistanz-Triathlet? Man sagt schon Langdistanz-Triathlet. Ich meine, er hat schon Ironman-Langdistanz gemacht. Er startet häufiger, hat er uns erzählt, vor allem aber auch über die Mitteldistanz, weil er natürlich auch nicht einen ganz unanspruchsvollen Job hat, sage ich jetzt mal. Da ist ja eh immer die Frage, wie bringt man da das ganze Triathlon-Training noch unter? Und das ist heute eine sehr, sehr coole Folge geworden, wo wir ja gesagt haben, wir würden gerne jetzt in diesen Sommermonaten zwischen Frühjahrs-Straßenlauf-Saison und der Vorbereitung auf die Herbstsaison euch möglichst einfach ein paar Sachen mit an die Hand geben, wo man sich selber nochmal so ein bisschen hinterfragen kann, ein bisschen checken kann oder für diejenigen unter euch, die vielleicht auch leidgeplagt sind, eine Anlaufstelle findet. Ne? Am Ende Frankfurt, Gott sei Dank, einigermaßen zentral in Deutschland gelegen. Ja, kommt immer drauf an, wo man selber beheimatet ist. Vielleicht mit ein bisschen Wegstrecke dann verbunden, aber am Ende des Tages, ich glaube, wenn jemand lange Probleme hat und irgendwie seine Leidenschaft, sein Hobby irgendwie dadurch, dem nicht so richtig nachgehen kann, das Ganze verleidet ist, ich glaube, dann macht man das gerne und das heute mit Christopher war wirklich eine spannende Folge. Ja, und da ist er auch schon, frisch und munter an einem Donnerstagmorgen. Man könnte meinen, er hat gar nicht so viel zu tun oder das Training war nicht so anstrengend, aber das wird er uns wahrscheinlich gleich selber erzählen, wo er gerade ist und was er so macht. Herzlich willkommen, Christopher.
Ja, vielen Dank schon mal für die netten einleitenden Worte. Also ich sitze bei mir gerade im Homeoffice. Gut, ihr seht den Trainingsraum bei mir im Hintergrund. Und mir passt es auch morgens ganz gut. Ich war jetzt heute Morgen schon schnell noch eine Runde schwimmen, bevor wir den aufgenommen haben im Podcast und habe jetzt noch in Ruhe gefrühstückt und nachher werde ich dann in die Firma fahren und das eventuell nochmal mit einem Läufchen verbinden.
Also was jetzt viele zu Hause natürlich gar nicht sehen können, weil es ja nun mal ein Podcast ist und wir noch kein Videopodcast sind, also hinter Christophs Bürostuhl, da blitzt so ein Laufband erstmal durch, was da schon mal steht, daneben ein Stationary Bike, das ich richtig sehe hier, verschiedenste Kettlebells, Foam Roller, es sieht eigentlich eher, also ich dachte, er ist in der Firma, so, ja, sie haben noch einen Trainingsraum für was auch immer, was man da alles noch schauen möchte, aber nein, es ist bei ihm privat zu Hause, also ihr könnt schon rauslesen, er ist auf jeden Fall, mit dem Schwimmen ging es schon los, er ist sehr, offensichtlich sehr Triathlon-affin, würde ich jetzt mal sagen, ich kenne nicht so viele Läufer, die privat morgens freiwillig schwimmen gehen, außer man ist verletzt, aber da können wir auf jeden Fall ja später auch noch drauf kommen. Du bist, ich lese mal vor, was dein Titel ist, also Christopher Meyer, da könnt ihr zu Hause auch einmal kurz eine Gedenksekunde überlegen, was ihr euch darunter vorstellt und Christopher kann dann erzählen, wie man zu diesem Jobtitel kommt sozusagen. Also Christopher ist Orthopädie-Technikmeister, Techniker für Sportorthopädie, Sensomotorik-Therapeut, zertifizierter Bewegungsanalytiker und Sporttherapeut. Und darüber hinaus bist du bei Schneider und Piecher, bei euch in Offenbach, auch Gründer und Leiter des Zentrums für Bewegungsanalytik. Das klingt ja erstmal schon mal crazy. Wie viel Leben hast du schon gelebt? Weil die Leute haben auch keine Ahnung, wie alt du bist, dass man sich diese ganzen Claims an den Namen hin basteln kann.
Genau. Ich glaube, ich hole da vielleicht ein kleines bisschen aus. Also ich bin, also wenn man es jetzt so ein bisschen durchrechnet, ich habe fast 20 Jahre Berufserfahrung. Also ich bin jetzt 39, ich werde 40 dieses Jahr. Und ich habe damals die klassische Orthopädie-Technik-Ausbildung gemacht. Also mit 17 habe ich angefangen zu lernen. Die Ausbildung hat bei mir 3,5 Jahre gedauert knapp. Und da war halt eher der Schwerpunkt Prothetik, Orthetik im Sonderbau. Also wir hatten natürlich mit schweren klinischen Fällen zu tun, Kriegsversehrte natürlich noch. Ich habe mehr Unterschenkelprothetik eigentlich gemacht in meiner Ausbildung, mit viele Einlagen gebaut. Und danach wusste ich nicht, okay, habe ich Lust, das weiterzumachen, weil irgendwie, es ist schon cool, ja, auch in der Werkstatt und alles, aber ich wollte eigentlich was anderes machen. Und dann, ich habe noch Wehrpflicht. Ich bin dann beim Militär gewesen, ein Jahr lang, bin dort in einem Samttrupp eingesetzt worden und hatte dann auf einmal von statt mit schwer kranken Leuten eher mit vielen aktiven Leuten zu tun. Das war so 2007 rum ist das gewesen. Und da habe ich gesagt, ey, eigentlich ist es cool mit Leuten, die in der Bewegung oder im Gang Probleme haben und denen irgendwie zu helfen. Dann dachte ich mir so, hey, vielleicht gibt's ja irgendwie eine Spezialisierung. Und ja, dann habe ich halt viele Fortbildungen gemacht im Bereich Bewegungsanalytik, Bewegungsdiagnostik und habe so sukzessive angefangen, quasi mir den Gang anzuschauen, mir den Laufstil anzuschauen. Und wir haben damals so total sporadisch gearbeitet mit so einem ganz schlechten Kamerasystem, mit einer Fußdruckmesseplatte. Und dann habe ich 2011 für mich entschlossen, okay, ich möchte das jetzt komplett professionell aufziehen und habe dieses Zentrum gegründet. Zur Erklärung, das Haus, in dem ich Geschäftsführer bin, ist ein Familienunternehmen. Und da bin ich 2011 als Geschäftsführer mit reingegangen und habe in dem Zuge nach meiner Meisterausbildung dann direkt dieses Zentrum gegründet. Und das war dann erstmal auch so auf, sag ich mal, teils Klinik, teils Sport ausgelegt. Und das ist dann gewachsen, ne, über die letzten Jahre. Mittlerweile haben wir 3 Labore und 6 Mitarbeiter, die in den Bereichen arbeiten. Wir haben ein Bikefitting-Labor, was der Jens Maracek betreut. Der ist in der Szene gerade Triathlon, Mountainbike auch sehr, sehr bekannt. Ich mache den Bereich Laufanalyse, Bewegungsanalyse, Leistungsdiagnostik betreue ich, mache ich zum Teil mit dem Daniel Unger seiner Firma mit zusammen, mit denen habe ich auch sehr viel zu tun. Und dann ein anderer Kollege macht halt mehr Krafttraining, individuelles Fitnesstraining. So sind so die Grundstrukturen. Natürlich ist es bei uns schon sehr auf den Sportbereich ausgelegt, aber wir haben immer noch einen klinischen Auftrag. Also das heißt, wenn jetzt Mediziner oder Physiotherapeuten gewisse Sachen feststellen und sehen und sagen, hier, wir wissen nicht, woher das in der Biomechanik kommt, dann werden wir als Differentialdiagnostiker eingesetzt und dann suchen wir nach den Beschwerdebildern, ob da irgendwas im Gang oder in der Wirbelsäulenstruktur zu finden ist. Und da haben wir alle möglichen Messtools, die wir halt verwenden. Also ich denke mal, jeder Sportwissenschaftler, der irgendwie sich ein bisschen mit Messtechnik auskennt, also wenn jemand bei uns reinkommt, wir haben so ziemlich alles, 3D-System, 4D-Wirbelsäulenanalyse, Fußdruckmessung, Kraftvektorenanalyse, EMG, also das kriegen wir alles hin. Und wir schauen halt, welche, sage ich mal, was braucht der Patient? Also wir machen dann mit denen quasi erstmal ein Eingangsgespräch und sagen, okay, was braucht ihr, wo tut was weh? Und dann stellen wir einen Plan zusammen, was müssen wir überhaupt analysieren? Weil du kannst natürlich alles analysieren, aber es ist immer sehr zeitaufwendig und wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, woher die Problematiken kommen. Diese, nochmal zu mir selbst, diese anderen Titel da, also ich habe Sporttherapie noch nebenbei eine mehrjährige Ausbildung gemacht, habe eine Zeit lang in den Staaten gelebt und dort mich in dem Bereich Biomechanik fortgebildet und tatsächlich, jetzt kommt wahrscheinlich wieder, okay, wie schaffst du das alles? Ich studiere noch Sport- und Ernährungswissenschaften nebenbei. Das mache ich ja.
Also es gibt einfach Leute, deren Tag hat mehr als 24 Stunden, noch dazu, wenn man Langdistanz-Triathlon auch noch trainiert. Das ist, weiß ich nicht, Schlaf findet wahrscheinlich gar nicht mehr statt, vermute ich.
Ja, plus Selbstständigkeit und fast 30 Mitarbeiter im gesamten Unternehmen. Also es ist, ich weiß, also das hört sich immer so krass an, als ob das so viel ist. Und ich habe da unheimliche Freude an dem Beruf und dadurch, dass sich mein berufliches und mein privates natürlich sehr, sehr stark überschneiden, fühlt sich das halt einfach nicht wie Arbeiten an. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil gerade Du bist halt gerade mit Athleten, wenn du mit, wenn du zum Beispiel jetzt Triathlon, ich meine gut, natürlich Triathlon, auch so Trainingsloadout, das ist bei mir so zwischen 10 und 14 Stunden die Woche ungefähr. Und ich mache dieses Jahr aber nur Mitteldistanz, weil ich gesagt habe, mir reicht das so und da habe ich auch Spaß dran. Und man muss nicht immer den Marathon hinten rauslaufen, der einfach immer weh tut.
Nein, das muss man nicht. Und da rennst du bei Ralf auf jeden Fall offene Türen ein.
Und nee, und da ist halt immer so natürlich die Sache, es ist alles eine Planungsgeschichte und ich mache auch im Winter, also im Sommer mache ich eigentlich Triathlon, im Winter bin ich karnevalstechnisch unterwegs. Ihr hattet auch eine Kollegin schon im Podcast, die Maike, die kenne ich vom Karneval her und war auch schon bei mir zur Laufanalyse und also da kennt man sich halt so, da ist die Szene natürlich relativ klein, weil wir, also ich bin auch in ihrem Verein, ich bin aber noch, mein Hauptverein ist in Oberzhausen und da tanze ich auch in der Gruppe selber mit, in so einer Männertruppe und ja, das ist so, das ist einfach so Spaß oder Freude ist, ja.
Also ich habe sehr, sehr, sehr viele Fragen. Ich weiß jetzt nicht, sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich mit dem Karneval anfange, weil, also wir reden hier von Hessen, ne? Wir reden von, ihr seid in Offenbach, Oberzhausen kennt jeder, der schon mal versucht hat, von Frankfurt aus nach Nürnberg zu fahren, ja, weil da ist man dann länger in Oberzhausen oder in der Nähe von Oberzhausen jedenfalls. Frohsinn, wir sagen wir mal so, wird hier nicht mit der Muttermilch vergeben, ja, sondern ein bisschen anders, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ich möchte nochmal zu einem anderen Punkt zurück, weil ich den sehr, sehr spannend fand. Und zwar hast du am Anfang gesagt, dass du dir den Gang von Leuten angeguckt hast. Kann ich mir das so vorstellen, dass du tatsächlich Soldaten dazu gebracht hast, anders zu gehen, zu marschieren, schmerzfrei zu sein bei dem 20-Kilometer-Marsch mit dem Gepäck auf dem Rücken? Oder war das dann schon mit Leuten, die im Sport dort unterwegs waren?
Das war tatsächlich sowohl als auch, also da ich in einem Sanitätszentrum eingesetzt worden bin und ich war tatsächlich der Einzige, der eine medizinische Grundausbildung gehabt hat. Also jetzt gut, wenn man jetzt mal den Sanitätsmonat da rausnimmt, den da alle gemacht haben. Aber ich war halt der Einzige, der mit orthopädischen Problematiken halt vorher in Berührung gekommen ist und gerade zu Sachen wie Patellaspitzensyndrom, Achillessehnenentzündung. Und da war dann so, okay, wir gucken uns einfach die Bewegung an, schauen, okay, wie ist zum Beispiel die Pronation, Knierotation, wie steht die Hüfte? Und das war so ein Standardprozedere, was ich dann immer mit den Soldaten dort gemacht habe. Das war ein bisschen zeitintensiver. Also wir haben dann meistens mal eine Viertelstunde, 20 Minuten pro Patient, habe ich mir dann selber mit eingeplant, weil ich da einfach von meinem Oberstabsarzt einfach auch die Freigabe hat. Und das war echt cool, dass er gesagt hat, Chris, guck dir das an, was du brauchst, schreibe ich dir auf. Und das ist halt, das war so ein richtig cooles Arbeiten, ne, im Bereich Medizin. Und da hatten wir halt sehr viele Freiheiten. Natürlich muss man dann immer ein bisschen schauen. Wir hatten halt nur das Auge. Wir hatten ja keine Laboradaptierung. Ja. Aber man konnte schon sehr viel sehen. Okay, zum Beispiel, wenn ein Stiefel nicht richtig gepasst hat, dann hat er vielleicht Einlagen gebraucht, die den Fuß in eine andere Position bringen. Oder hat er vielleicht statt den normalen Kampfstiefeln eher die Bergstiefel gebraucht, weil die dann doch ein bisschen niedriger gewesen sind. Das waren so Sachen, die wir halt gemacht haben. Und ich wäre auch fast dort geblieben. Also ich war eigentlich kurz davor, mich 14 Jahre zu verpflichten. Aber mit der... Also meine Forderung war damals Medizinstudium, habe ich gesagt, dann bleibe ich, aber das, da war keine Stelle frei und dann haben sie mir BWL angeboten und da habe ich dann gesagt, so, nee, danke.
Das verstehe ich wieder sehr gut. Ja. Und, hast du denn in der Zeit dann selber auch schon aktiv Sport gemacht? Also da diesen Link auch von deiner eigenen Sportaktivität dorthin gemacht?
Tatsächlich nicht. Also ich bin so ein bisschen gelaufen. Ich habe diese Grundfitness gehabt. Ich habe früher Leichtathletik gemacht, aber dann bin ich irgendwie daraus gekommen. Da hat man andere Interessen gehabt. Ich bin sehr lange Skateboard gefahren, habe dann auch eine etwas schwere Verletzung gehabt am Unterschenkel und dann hatte ich eigentlich fast 10 Jahre lang mit Ausdauersport gar nichts am Hut. Ich habe auch zur Zeit von der Bundeswehr noch geraucht. Ja, also das war ist ja eigentlich so der Worst Case für die Ausdauersportler und beim Bund war ich beim Päckchen pro Tag. Und und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich was ändern und habe mich dann sukzessive davon entwöhnt. Und jeder, der mal aufgehört hat zu rauchen, weiß, wie schwierig das ist. Ja. Und dann habe ich halt zufällig irgendwie mal bei so einem Volkslauf mitgemacht, 5 Kilometer, und dachte mir so, ah ja, mir macht das ja eigentlich schon Spaß. Dann bin ich einen 10er gelaufen, dann ohne große Vorbereitung mal einen Marathon einfach mal so rein.
Hallo.
Und und so bin ich irgendwie im Triathlon 2015 gelandet und das hat mir so viel Spaß gemacht und seitdem, ja, das sind jetzt fast 10 Jahre, wo ich damit dabei bin und das das hat mich auch so komplett verändert. Das hat auch meine ganze Perspektive, so was dieses Sportbiomechanik angeht. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte mich darauf gerne spezialisieren. Und das hat ganz gut geklappt. Und da bin ich echt froh drüber, weil es halt einfach so ein erfüllender Beruf auch ist, den man halt da auch mitmachen kann. Ja.
Und ich habe schon jetzt auch richtig verstanden, ihr geht jetzt auch, also egal, ob ihr einen Tänzer habt oder einen Weitspringer habt oder einen Marathonläufer, ihr geht erstmal von dem Gangmuster aus, also vom Gehen, von der Grundbewegung.
Nicht ganz. Wir machen das schon sportartspezifisch. Okay. Also wenn du zum Beispiel jemanden hast, also High Rocks ist natürlich ein Riesenthema gerade. Da haben wir jetzt ein Analysekonzept entwickelt mit Sprüngen, Drücken, Ziehen. Aber es kommt halt immer die Frage, wenn jetzt ein Kunde oder Patient, je nachdem, welche Fragestellung kommt und sagt, hier, ich habe da und da die Probleme, dann frage ich immer, wann treten die auf? Wenn er sagt, im normalen Gehen, okay, schauen wir uns den Gang an. Wenn er sagt, ja, es kommt in Sprungphasen oder es kommt in Laufphasen, dann Lauf- und Bewegungsanalyse. Bei Tennisspielern musst du auch seitliche Bewegungen mit aufnehmen. Und das machst du halt mit Kraftvektor oder EMG. Da wird dann schon sehr individuell geschaut. Aber die meisten Kunden sind halt Laufsport assoziiert. Ja, und da kriegst du halt natürlich, da musst du die aufs Laufband schicken. Und das ist jetzt auch nicht, dass da jemand 2 Stunden rennen muss. Wir machen wirklich, das ist halt, man macht halt wirklich kurze Aufnahmen, Frequenzaufnahmen. Und am besten ist es, wenn die Sportler eine Vorbelastung haben. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, bei ihm fangen ab 10 Kilometer die Beschwerden an, dann ist es schon gut, wenn er mit einer leichten Ermüdung zu uns kommt, weil dann laufen die in ihre Verletzungsmuster rein und dann kannst du die viel besser erkennen und auch differenzieren, woher das kommt.
Ja, das ist ja schon mal ein sehr kluger Ansatz, weil oft sind ja Laborsituationen ja auch deshalb so benannt, weil sie nicht wirklich sehr gut die Wirklichkeit, die Trainingswirklichkeit, die Wettkampfwirklichkeit abbilden, ne? Also in unterschiedlichen Bereichen. Ich hatte tatsächlich, eben als du die Optionen, die ihr im Technikbereich habt, hatte ich so eine Vision, man kommt in so eine Schleuse rein, ja, bevor man an der Anmeldung ist, wird man schon 3D gescannt beim Gehen, ja, biegt dann in einen Laufkanal ab, läuft schon mal ein Stückchen, ja, bekommt da direkt die Druckplatten, also so hatte ich das jetzt gerade visualisiert. Aber du hast mir gerade ein bisschen diese Fantasy-Illusion genommen. So viel Zeit bleibt natürlich nicht, dass man mit allen alles macht, ist ja klar.
Ja, ja, das ist natürlich, da wir auch ein klassisches Sanitätshaus sind, also vielleicht von der Grundstruktur von dem Haus, 40% unseres Unternehmensumsatzes gehen über, sage ich mal, Sanitätshaus, Orthopädietechnik und Sport. Die anderen 60% sind natürlich, also ist der größere Teil ist bei uns richtige Klinik. Wir machen Wund- und Stomaversorgung, also wir arbeiten viel mit Leuten mit künstlichen Darmausgängen. Da haben wir ein sehr großes Team. Wir betreuen fast 30 Pflegeheime. Und das ist dann halt eher dieser Schwerpunkt wirklich Hardcore, ich sage mal Hardcore-Medizin, weil da sind die Leute halt wirklich schwer krank. Ja, und dann haben wir halt diese Schere zu dem Sportbereich, was auch ganz schönes, ja, aber wir haben halt wirklich jede Patientenkategorie. Ich arbeite auch viel mit Kindern und Jugendlichen, die halt einfach, sag ich mal, Fußball spielen oder einfach da Schwierigkeiten haben. Ein Kollege von mir ist auch auf den Bereich komplett spezialisiert. Der ist ehemaliger Fußballer. Also alles, was irgendwie mit Fußball zu tun hat, schiebe ich zu ihm rüber, weil ganz ehrlich, wenn ich einen Ball schieße, dann landet der in meinem eigenen Tor und nicht irgendwo anders, weil ich da einfach talentfrei bin in so Geschichten. Ne? Und das halt, da hat jeder so seine eigene Spezialisierung. Aber da ist halt schon, weil wir haben ja nicht nur die Sportler, sondern auch wirklich normale klinische Patienten und da wird dann schon differenziert auch bei uns. Aber das wird meistens in einem telefonischen Vorgespräch schon geklärt, weil jemand sagt, er möchte eine Laufanalyse oder Bewegungsanalyse machen. Dann ist die erste Frage, okay, wo sind die Problematiken, welche Sportart? Und dann wird das schon dementsprechend dem Kollegen zugeschickt, der dann das halt auch als Spezialisierung halt auch macht. Deswegen, also bei mir landen hauptsächlich Triathleten, was natürlich auch schön ist, weil man dann immer auch Wettkampf simpeln kann. Vielleicht hat man mal einen Wettkampf zusammen gemacht, wo man genauso gelitten hat wie der andere auch und das macht dann halt unheimlich viel Spaß. Ne?
Du hast, glaube ich, ja auch schon erwähnt, also ihr habt, ich meine 40% mit dem Sanitätshaus, mit Sport und so, finde ich schon beeindruckend. Wie lange gibt es denn das Zentrum, was du quasi, also das Zentrum für Bewegungsanalytik, wann habt ihr das gegründet?
2011.
2011,
war quasi okay. Oft, Ja.
Und wie ging das dann los? Also nur, dass wir so ein bisschen das vielleicht mit nachvollziehen können. Ihr habt das gegründet, ist dann euch sofort, sind da die Türen eingerannt worden? Weil manchmal dauert das ja auch ein paar Jahre, bis sich das so ein bisschen in der Sportszene klassisch, Mund-zu-Mund-Propaganda, dann hast du vielleicht einen auch bekannteren Namen, wo man das irgendwie mitbekommt, dass der da ist und dann verbreitet sich das ja manchmal auch relativ schnell. Wie war das so bei euch?
Genau. Also am Anfang hat das angefangen mit, also ich meine, wir haben ja Bewegungsanalysen schon vorher gemacht, nur dieser offizielle richtig große Start war 2011, weil wir gesagt haben, wir wollen unbedingt das im eigenen Labor machen. Und dann kam das so reingetröpfelt. Natürlich habe ich damals viele Klinken geputzt. Ich bin viel bei Medizinern, Physiotherapeuten unterwegs gewesen, obwohl Mediziner oder Orthopädenzuweisung ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es offiziell nicht gemacht werden darf, weil wir haben da gewisse Richtlinien in Deutschland, dass du zum Beispiel, also ein Mediziner darf zum Beispiel nicht explizit zu mir schicken, außer der Patient fragt danach, wo könnte er denn hingehen? Ja, also das ist eine etwas schwierige Gesetzgebung wegen Antikorruptionsgesetz. Da ist in unserer Branche leider jahrelang sehr viel Humbug getrieben worden und wir, die jüngere Generation darf es jetzt ausbaden. Ja, da gehöre ich jetzt leider auch mit dazu, weil ich finde, ein Netzwerk aus Physiotherapeuten, Medizinern ist extrem wichtig. Aber
total,
auf deine Frage wieder zurückzukommen, das hat dann so angefangen zu tröpfeln und dann kam da mal hier ein Sportler da und das war so, hat sich dann sukzessive aufgebaut. Und ich glaube, mein erster Profi, den ich versorgt habe, war, glaube ich, Flo Neuschwander. Das musste ich so. Und das war, ich weiß nicht, war das 16 müsste das gewesen sein. Und das hat dann so, also ich war auch, ich habe den Termin bei mir im Kalender gesehen und ich war irgendwie so direkt grundnervös. Ja, weil ich wusste, okay, so, weil ich wusste natürlich, wer er ist, ich wusste, was er macht. Und es war natürlich für mich auch so total spannend, ja, sowas. Und er ist eher zufällig bei uns gelandet und das war dann auch, ist natürlich jetzt, also er hat auch in Offenbach gelebt, da in der Ecke, glaube ich, ist jetzt woanders. Und es war total spannend, auch mal jemanden zu betreuen aus dem Bereich. Und das war, glaube ich, so der Einstieg dann auch in den professionellen Sport, weil dadurch, dann ist immer ein bisschen was reingetröpfelt. Dann hat mein Kollege Jens natürlich viele Profis auch mitgebracht, die er selber auch betreut, gerade im Radsportbereich. Und so ist es dann ständig gewachsen. Ja, sowas. Also natürlich diese Bikefitting-Implementierung bei uns war auch eher Zufall. Also Jens und ich, wir kannten uns vorher schon lange, weil wir immer Überschneidungen hatten von Kunden, die halt gelaufen sind oder Triathlon machen. Und irgendwann hat er mich eines Abends angerufen. Da war ich in Hamburg. Und da hat er mich angerufen und gemeint, ey Chris, hast du nicht Lust, irgendwas, wollen wir nicht irgendwas zusammen machen? Ja, ich meinte so, ja, wann willst du denn einziehen bei mir quasi? Dann haben wir in der Nebel- und Nachtaktion dann noch schnell ein Bikefitting-Labor hochgezogen und da ist er jetzt Vollzeit tätig drin. Und dann ist noch ein drittes Labor, was sich nur um Laufökonomie beschäftigt, noch mit dazugekommen. Und so ist es halt in den letzten Jahren gewachsen und wir haben so ein Patienten-Kunden-Loadout von ja so 1.700, 2.000 Athleten, die wir im Jahr screenen. Also mit Patienten auch noch mit drin. Aber man darf auch jetzt nicht vergessen, nicht jede Ganganalyse dauert 2 bis 3 Stunden. Es gibt auch diese kurzen Checks, wo du einfach nur mal 20, 30 Minuten drüber schaust und so kriegst du halt einen relativ guten, vollen Kalender auch dann mit zusammen. Aber wichtig ist halt immer, dass man halt einfach echtes kundenspezifisch halt auch einfach macht, weil wenn du immer nur das Gleiche rausgibst, da geht's halt auch nicht und du hast halt viele verschiedene Sachen. Natürlich Runner Knee. Siehst du 3 bis 4 Mal die Woche, ja, sowas, da weißt du dann schon ungefähr, welchen Therapieansatz du wählen kannst, wenn du das schon hörst, aber ist dann nur die Frage, aufsteigende Kette, absteigende Kette, ja, hast du eine Kombination aus Beinen, Fehlstellung, Füße, Knie, Achse und das sind halt so Faktoren, die halt wirklich beachtet werden müssen, weil manchmal ist auch der Schuh einfach falsch, ja, das geht auch, ja, gerade Carbon-Schuhe ist ja ein Riesenthema gewesen, AFTs, ja, sowas, das halt, ja, da muss man halt auch echt so ein bisschen schauen, auch als, sag ich mal, da ich halt dieses orthopädische Hintergrundwissen habe, das gibt mir natürlich Vorteile, ja, und auch noch den wissenschaftlichen Background mittlerweile. Das ist halt schon schön, das zu kombinieren, aber im Endeffekt nutze ich tatsächlich eigentlich hauptsächlich das, was ich im orthopädischen Bereich halt gelernt habe. Weil das richtig,
ja. Ja, ich finde das spannend, was du auch vorher sagtest, in Bezug auf Mediziner und Zusammenarbeit, die aufgrund von Regularien eher schwer ist. Du hast ja so geschildert, quasi der Patient muss danach aktiv fragen, dass dann ein Arzt was empfehlen kann. Will jetzt nicht bewerten, ob das mit diesen Korruptionsgeschichten da sinnvoll ist. Das kann ich nicht einordnen, ob das in der Vergangenheit ein Problem war. Aber ich sag mal, man hat ja dann dadurch trotzdem so ein bisschen den Eindruck, also, oder anders gesagt, als jemand, der lange Leistungs- und Profisport gemacht hat, war für mich mitentscheidend, neben dem, dass du natürlich einen guten Coach hast und eine tolle Trainingsgruppe im besten Falle, was so dein Day-to-Day Trainingsprozess anbelangt, das ist natürlich, das ist wichtig, aber für mich direkt danach, wenn nicht sogar auf Augenhöhe, ist, sag ich mal, ein medizinisches Betreuungsteam gewesen. Also da zähle ich aber alles dazu, ne? Da zähle ich Orthopäden, Internisten, Physiotherapeuten, auch Leute, die wie du Bewegungsanalysen etc. gemacht haben. Und das ist ja ein sehr breites Feld. Und ich fand immer, das hat dann für mich am besten funktioniert und harmoniert, wenn die irgendwie auf Augenhöhe miteinander gearbeitet haben, weil es halt nun mal in bei vielen Problemen, es ist einfach meistens ein bisschen komplexer und dann ist es gut, wenn sich die Leute da gegenseitig unterstützen, um eine Ursache irgendwie nachzugehen. Und das soll jetzt auch nicht als Generalkritik am Medizinerdasein irgendwie gelten. Wie gesagt, ich habe auch mit ganz vielen tollen Medizinern arbeiten dürfen, aber das Ding ist natürlich schon, ich kenne auch Geschichten, weil uns ja sowas auch viele Leute immer mal wieder schreiben, irgendwie auf Insta, ich habe das und das Problem, Philipp, kannst du mir helfen oder so. Dann denke ich immer so, also Punkt 1, ich bin mal gar kein Mediziner und mir steht es jetzt auch nicht zu. Ich kann aus meiner Erfahrung vielleicht sagen, das war bei mir damals so und so, aber das kann ja bei dir komplett anders sein. Das Problem ist aber, was ich aus diesen Nachrichten, die einen ja oft erreichen, rauslese, dass sie sich komplett scheiße betreut fühlen von ihrem Arzt zu Hause sozusagen, weil es natürlich doch auch ein paar Leute gibt, weißt du, Ringsburg ganz am Anfang, als ich hier neu war, mit Anfang 20 zum Studieren, da hatten wir auch mal so einen Fall, Mediziner, der vermeintlich okay in dieser Sportszene hier angesehen war und dann Wartezimmer bis zum Bersten voll, Termin hast du zu der Zeit ausgemacht, wartest trotzdem eine Dreiviertelstunde, wirst dann in 5 Minuten da durchgeschleift, ja, kriegst hier eine Packung Ibo und mach am besten 3 Wochen Pause, so, ja. Da denke ich mir so, da brauche ich nicht zum Arzt gehen, ja, das kann ich auch selber machen, ja, und ist abgesehen davon meistens auch Bullshit. Und deswegen, das Ding ist halt, so über den Tellerrand rausdenken, ist ja total wertvoll. Also, dass man eigentlich sagen könnte, pass auf, du hast das und das Problem, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel, was du gerade selber gesagt hast, Runner's Knee, das kommt ja irgendwo her. Das hat ja irgendeinen Entstehungsprozess und dass man dann nicht sagen kann oder das ist zumindest eher schwer zu sagen, wir müssten noch mal gucken, ob das irgendwo von deiner Statik irgendwo begründet ist und was wir dagegen machen können. Und da wäre es sinnvoll, zum Beispiel sehen wir dich in der Region Frankfurt und so weiter oder auch die wahrscheinlich auch Patienten aus ganz Deutschland, geht doch mal zum Chris und lass dich mal komplett durchchecken. Aber ist ja interessant, dass das scheinbar, wie gesagt, aus dem klassischen Ärztesystem, den wir nun mal die meisten Menschen so halt in Anspruch nehmen, wenn irgendwas wehtut, gehst du mal zum Arzt, eigentlich so nicht erdacht ist, sage ich jetzt mal.
Ja, das ist tatsächlich, das ist total richtig, wie du das ansprichst. Natürlich muss ich da auch, also ich habe einige Freunde, die auch Ärzte sind, die ja auch in diesem System arbeiten. Das Problem ist halt diese 3 Minuten, also wenn du es mal hochrechnest, diese 3 Minuten pro Patient, du kriegst dann in 3 Monaten eine Pauschale und du musst dann halt innerhalb von 3 Minuten das halt durcharbeiten. Das ist halt natürlich... Gut, wenn du Privatpatient bist, ist wieder eine andere Geschichte, ja, sowas, aber dieses Kassending, ich meine, ich rechne selber mit Krankenkassen ab, wir sind selber in einem Pauschalbereich, gerade was Einlagen angeht, halt reingedrückt worden und du bist halt verpflichtet, gewisse Sachen halt auch anzubieten, wie zum Beispiel Kasseneinlagen, ja, sowas ich, also vielleicht hört ja einer der führenden Politiker diesen Podcast und ich sage Kasseneinlagen, sorry, das kann man wieder abschaffen, ja, weil ich bin der Meinung, jeder sollte selber entscheiden, welche Einlagen er baut und welche Preise er dafür nimmt, ja. Mhm. Und ich meine, wozu haben wir denn die Zulassungsgruppe 1, ja, sowas, aber im Endeffekt bauen auch viele Leute oder geben Einlagen raus, die es eigentlich nicht dürften, weil wenn jetzt, ich will jetzt eigentlich keinen da irgendwie shamen oder sowas, aber das Problem ist halt, es wird auch viel Humbug getrieben von Leuten, die nicht medizinisch ausgebildet sind und es ist faktisch ein Zulassungsgruppe 1 Beruf und keiner, der deine Zulassung in dem Bereich hat, darf eigentlich keine Einlagen an den Mann bringen. Sobald er nämlich da irgendwas verändert oder was anders macht an der Sohle, ist es eine Sonderanfertigung. Und so schlägt, kommt dann das europäische die Gesetzgebung MDR wieder zum Tragen, ja, wegen, also das sind dann quasi für Sonderanfertigungen, die du in Umlauf bringst und dafür brauchst du eine Zulassung, ja. Und wenn da irgendwas passiert dran, kann derjenige da voll in Regress genommen werden für, kann ich auch. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel beim Patienten Mist baue und er sagt, hier, kleine Einlagen sind schuld, dass mein Knorpel jetzt kaputt ist, dann muss ich den Gegenbeweis liefern, dass es nicht so ist. Ja, es ist ziemlich, ja, es ist schon, das ist ziemlich krass. Das heißt, du hast eine sehr große Verantwortung. Dem Bereich, gut, viele würden sagen, ja, mit Einlagen, da kannst du ja nicht viel ausrichten. Ja, du kannst aber schon viel kaputt machen, wenn du da jetzt zum Beispiel jemanden, der einen krassen Hohlfuß hat, den voll nach außen schiebst, ja, sowas, der wird sich dann bedanken. Der Traktus geht direkt zu, ja. Das ist halt, und da muss man halt wirklich echt ein bisschen vorsichtig sein. Da kann ich auch immer nur den Tipp geben, lasst euch da gut beraten von jemandem, der von der Materie Ahnung hat und der das halt auch lange macht. Aber natürlich, ich meine, Ich baue jetzt viele Einlagen, aber es gibt auch so viele fähige Kollegen von mir. Und wenn jetzt jemand mich anruft und sagt, er kommt zum Beispiel aus Hamburg oder aus, sage ich mal, Stuttgart etc. und sagt, boah, Chris, ich habe eigentlich keine Lust, dahin zu fahren, dann habe ich genug Leute auch in anderen Städten sitzen, wo ich sage, hier, da weiß ich, dass es gut ist, da kannst du auch hingehen. Ja, und so ehrlich muss man auch als Techniker sein und nicht immer sagen, ja, ich bin der Beste und kann alles. Ja, also da habe ich auch deutlich fähigere Kollegen. Ein Kollege von mir macht zum Beispiel nur Kinderorthopädie. Ja, wenn ich irgendeine Kinderversorgung habe, die sehr schwerwiegend ist, dann schicke ich das alles zu ihm. Ja, weil er halt einfach auf den Bereich spezialisiert ist.
Ja.
Und da finde leider fehlt diese Ehrlichkeit bei uns in der Branche ein bisschen, aber vielleicht ändert sich das ja im nächsten Jahr, hoffentlich, ja.
Nimm uns nochmal mit, wie der Zusammenhang ist, wo du sagst, okay, du brauchst keine Einlage, ja, weil du sagst, also bevor ich irgendeine von der Stange nehme oder eben eine, die sinnvoll dann individuell stützt, ja, was sind die Mechanismen, die dazu führen, dass man tatsächlich angewiesen ist auf eine entsprechende Unterstützung im Alltag, im Laufschuh, wie auch immer. An welcher Stelle sagt ihr, nee, geh lieber barfuß laufen oder mach entsprechendes Krafttraining für den Fuß, das ist sinnvoller.
Da muss man auch ein bisschen differenzieren. Also wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der, ich gehe jetzt mal vom normalen Gange aus, wenn er da einfach Probleme hatte und nehmen wir mal klassisch, er hat diese typische Überpronation. Ja, sowas, er kippt extrem nach innen, hat muskuläre Verhärtungen vielleicht im Soleus oder in der Wadenmuskulatur. Dann muss man natürlich erstmal schauen, okay, wann tritt das auf? Und macht eine Einlage da Sinn? Also eine Einlage ist für mich ein rein therapeutisches Hilfsmittel, ja, vor allem im Sport. Und wenn ich jetzt sehe, dass er das muskulär nicht auf die Kette bekommen könnte, hast du halt oft bei Leuten, die halt so eine Tibialis Posterior, das ist ja quasi im Längsgewölbe, der muskulär langläuft, der für die Längsgewölbeausrichtung auch zuständig ist. Wenn der halt zum Beispiel abgeschwächt ist oder halt extrem nach innen kippt mit einem sogenannten, wir nennen es Navicular Drop, ja, also wenn du richtig durchhängst, ja, sowas, dann würde ich auf jeden Fall eine Versorgung machen. Im Sportbereich sieht es dann schon wieder anders aus. Wenn ein Patient kommt, der jetzt im Sport Probleme hat, ja, und nur im Sport, dann würde ich gucken, okay, ist eine Einlage da überhaupt sinnvoll oder reicht es über muskuläres Training? Das muss man, also du kannst nicht immer eine Einlage drunter feuern. Ich würde das ist halt sehr individuell. Das kann man tatsächlich nicht pauschal sagen. Aber wenn jetzt jemand mit der Achillessehne Probleme hat, ja, und das haben halt viele durch die Carbon-Schuhe jetzt auch bekommen, weil die halt immer nur den Carbon-Schuh trainiert haben. Und da muss man dann schon schauen, okay, ist der Muskel zum Beispiel flexibel oder hat er da Verhärtung mit drin oder wie schlägt zum Beispiel das EMG auch aus bei ihm? Dann kannst du schon mit einer Einlage du kannst leichte Punkte unter die Einlage setzen und kannst es biomechanisch beeinflussen, indem du dem Muskel eine Spannung vorgaukelst, wo eigentlich keine ist. Da gehst du über die aufsteigenden Ketten. Das ist schon im Bereich sensormotorische Einlage. Mache ich auch zu 90% im Sportbereich, dass dann kleine Elemente gesetzt werden. Aber das ist, wie gesagt, man kann nicht pauschal sagen, ja, du kriegst jetzt eine Einlage und du nicht. Ich habe vielleicht zwei Patienten mit der gleichen Schmerzsymptomatik, aber der eine braucht vielleicht eine Einlage und der andere nicht. Und das muss man halt echt individuell betrachten.
Das mit der Sensormotorik ist sehr spannend für mich. Nimm uns mal mit, was diese Elemente, du hast ein paar kleine Elemente, ja, hört sich an, als würdest du ein paar Smarties auf die Grundeinlage werfen, ja. Also ist ja nicht ganz weit davon entfernt tatsächlich, weil du setzt ja Triggerpunkte, wenn ich das richtig verstehe, an entsprechenden Nervenbereichen, ja, an der Fußsohle.
Genau.
So, und wer ja schon mal
Ja.
diese schönen bunten Bilder von der Fußsohle gesehen hat, da passiert eine Menge. Ja.
Genau. Also man muss natürlich ein bisschen unterscheiden. Wir unterscheiden in der Orthopädietechnik zwischen sensomotorischen Einlagen und podoneurologischen Einlagen. Die Podo-Einlagen sind quasi Einlagen, an denen wirklich ganz viele kleine Elemente gesetzt werden, um quasi den Muskel so ein bisschen anzutriggern und zu entspannen oder auch, sag ich mal, aktivieren zu hemmen. Du hast aber keine mechanische Unterstützung in dem Bereich. Also das bauen wir zum Beispiel jetzt nicht, weil ich benutze eigentlich gerne mechanische Unterstützung mit dazu. Unsere Einlagen sind mit vier Punkten ausgestattet, also einmal eine Zehenbank, also wo die Zehen entweder gestreckt oder gekrallt werden, je nachdem, was du brauchst. Dann eine Pilotierung in der Einlage und zwei Punkte im hinteren Bereich, eins im Längsgewölbe und eins auf der rechten Seite, relativ nah am Fersenbereich. Und so nutzt du quasi die aufsteigenden Ketten. Als Beispiel Achillessehnenproblematik, nehme ich jetzt einfach mal. Oder wenn du zu Krämpfen neigst in der Wade. Gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt einen Patienten, okay, gut, der hat da irgendwie einen Hypertonus irgendwie in der Wade. Dann kannst du tatsächlich über die Zehenbank und über die Pilotte, die du mit einsetzt, eine sogenannte, so einen Zug auf die Plantarfaszie ausüben und das kippt das Fersenbein so ein bisschen an. Ja, sowas, das ist natürlich jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich irgendwie basiert, ja, das ist halt einfach so diese Mechanismen, die wir halt einfach gesehen haben und erkannt haben. Und du kannst über diesen Zug eine Hemmung in der Wadenmuskulatur verursachen, dass die Spannung einfach runtergenommen wird. Du veräppelst eigentlich dein sensomotorisches System. Deswegen ist es für mich auch nur eine therapeutische vorübergehende Maßnahme als Unterstützung. Das ist auch ein bisschen tricky. Das kann auch nicht jeder bauen, ja, das darf auch nicht jeder. Also du brauchst auch eine Zulassung eigentlich, um das zu machen. Du musst halt schon so in aufsteigenden und absteigenden Ketten so ein bisschen auskennen. Aber damit kannst du zum Beispiel Waden- und Achillessehnen-Problematiken gut in den Griff bekommen. Aber ist halt auch kein Allheilmittel. Manchmal ist es auch der Schuh, der es auslöst. Und dann brauchst du vielleicht einfach einen Schuh, der einen anderen Rocker hat oder halt, oder du musst halt ein bisschen was für die Muskelspannung machen oder für die Kräftung. Und das muss man halt wirklich differenzieren. Aber da, das ist jetzt nur so ein Grundaspekt. Ja.
Also mir hat mal jemand gesagt, es macht Sinn. Also ich war vor ganz, das ist auch schon einige Jahre her, ich war mal, weil ich neugierig war und einen Termin in Hamburg hatte, war ich mal bei Curex und habe mir dieses 5D-Lab angeschaut, beziehungsweise bin mal in diesem 5D-Lab gelaufen, fand das ganz interessant. Und da hatten die im Vorfeld gesagt, auf jeden Fall, genau, Laufschuhe natürlich mitbringen, brauchst du auch, aber, also keine neuen, sondern die Schuhe, die du jetzt schon eine Weile getragen hast, weil auch daran man ja schon sehen kann, sind die vielleicht in Einzelfällen irgendwie sehr besonders abgelaufen, auf der Innenseite, auf der Außenseite, wie auch immer. Wie ist es bei euch, wie läuft sowas ab? Sagen wir mal, es kommt jemand an oder jemand, der bei uns zuhört, sagt, ah shit, ich habe schon seit jetzt irgendwie im Dreivierteljahr kämpfe ich irgendwie zum Beispiel mit einer Achillessehnen-Thematik und irgendwie so richtig in den Griff kriege ich es nicht, auch nicht mit Physio und Arzt und so weiter. Ich möchte jetzt zu dir, Chris, nach Offenbach kommen und ich möchte da so eine Analyse machen. Was muss er alles mitbringen? Beziehungsweise wie würde dann so eine typische Analyse in Bezug auf Achillessehne bei dir ablaufen? Also wahrscheinlich Laufschuhe schon mal mitnehmen, aber vielleicht macht ihr auch was mit Barfuß noch, weiß ich nicht.
Ist genau. Spannend. Barfußaufnahme ist ein Standard, wird immer bei uns gemacht. Wir gucken uns immer Barfuß an, aber natürlich wichtig, alle Schuhe mitbringen. Also natürlich, gut, manche, gerade bei den Triathleten ist es schon
immer. Bitte nicht alle Schuhe mitbringen, wenn ihr Triathleten seid.
Alle Schuhe mitbringen, dann kommt der Philipp Wittler mit einem Container.
Ja. Also ich sage immer, die drei Hauptschuhe wären ja ganz gut, aber ich habe auch schon mal einen Kunden gehabt, der dann wirklich 10 Paar Schuhe dabei gehabt hat und alle Marken. Also da war alles mit dabei und dann wird erstmal vorsortiert. Okay, was läufst du in dem und dem Bereich? Ja. Du kannst natürlich auch so spezifisch sein und sagen, okay, du hast deinen, also wir machen auch Wettkampfschuhe und Pacing-Tests, ja, also das ist gerade, wenn wir gerade AFT oder Carbon-Schuhe, je nachdem, wie man sie nennen möchte, die haben ja schon so jetzt so ein Standing in der Lauf- und Triathlon-Szene natürlich. Und da testen wir natürlich auch, ob es ökonomisch sinnvoll ist, da den und den Schuh vielleicht in der und der Geschwindigkeit zu laufen. Das macht auch Sinn. Also wir arbeiten auch mit dem 5D-Lab von also Motion Metrics, weil Curex hat sich aus der Bewegungsanalyse zurückgezogen. Also die Firma ist, glaube ich, von einem amerikanischen Konzern gekauft worden und die haben dann dieses Bereich Bewegungsanalyse nicht weiter verfolgt, nur die Einlagen, die Curex noch macht. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Falls Björn zuhört, schöne Grüße auch an mich. Ja, weil, also Björn ist, ich habe tatsächlich eine meiner Bewegungsanalytiker-Fortbildungen auch bei Curex gemacht. Also cool. Die Szene ist relativ klein bei uns, also viele von den Analytikern, wir kennen uns meistens alle so untereinander, also alle, die da irgendwie ein bisschen mehr auch machen. Und da ist dann auch, ich kann mich, glaube ich, auch erinnern, hatten nicht so eine Tafel, wo dann auch so, wer die höchste Ökonomie hat, so mit dabei? Und da
war's meine war gar nicht so super. Also, war nicht so super, ja. Nee, die war gar nicht irgendwie outstanding. Also da gab es Leute, die deutlich besser waren. Aber man hat zum Beispiel bei mir gesehen, das hast du gerade auch im Nebensatz schon erwähnt, dass du gesagt hast, ihr schaut schon, ich sage jetzt mal, Schuhtyp bedarfsmäßig. Also natürlich macht es irgendwo Sinn, einen Carbon-Schuh, AFT, whatever, Schuh eher zu testen in dem individuellen schnellen Tempo. Das kann ja total unterschiedlich sein. Für den einen ist 4 Minuten schnell, für den anderen ist 5 Minuten schnell. Aber in dem Tempo, wo du jetzt wahrscheinlich eher deine Wettkampfdistanzen bestreiten würdest, macht es natürlich mehr Sinn, so einen Schuh dann anzugucken. Und einen klassischen, gut gedämpften Schuh brauchst du vielleicht nicht unbedingt zu gucken, wie der sich im Wettkampftempo verhält, weil du sehr wahrscheinlich den dann nicht bei solchen Paces üblicherweise im Training läufst. Und das war total spannend. Also wir hatten am Anfang auf diesem Laufband in Hamburg, das war aber auch, muss man sagen, ich habe mich da nicht so wohl auf dem Laufband gefühlt, weil es war relativ schmal und auch nicht super lang. Und ich habe mit 1,89 schon relativ langen Laufschritt so. Also deswegen, das war so ein bisschen, haben wir uns halt rangetastet. Und mit 4 Minuten ey, das war, ich hatte übel, also übelst schlecht der Wert da, der da rauskam in puncto Effizienz. Und man hat aber festgestellt, wenn wir dann natürlich Richtung Marathon-Pace gehen, dann hat sich das gleich mal komplett anders verhalten. Dann warst du plötzlich relativ gut, weil man dann halt den, also ich glaube, ich habe mir danach viel mehr Gedanken gemacht, die Wochen danach, über auch Schrittfrequenz und Sachen, alles diesen Input, den du da mitgenommen hast, weil ich das auch total spannend fand und hast dann gedacht, ah shit, ich muss ja eigentlich auch bei den lockeren Läufen mehr, also eine höhere Frequenz erreichen, aber du, wenn du halt da vor dich hintrottest und du, das ist ja einfach Kopf aus, ne, wenn du dann irgendwie deine 200 Kilometer Wochen machst und dann morgens irgend so einen Easy Run hast, dann läufst du halt irgendwie an der Donau so und dann guckst du später rein, bei Strava oder so, klar, ist jetzt nicht 100% genau, aber dann kriegst du schon mit so, das ist aber nicht so super gewesen von der Frequenz, aber es ist immer so bei mir gewesen, sobald du schnell rennst, also die Schrittlänge verändert sich jetzt dann nicht so drastisch mehr, aber die Frequenz wird natürlich mehr und das passt sich dann halt einfach intuitiv dementsprechend an oder ökonomisiert sich so ein bisschen. Deswegen ja nochmal zurück zu dem Thema, also schon Carbon-Schuhe, wenn jemand Carbon-Schuhe hat, dann bei euch auch in einem individuell schnellen Tempo wahrscheinlich testen. Ihr testet jetzt nicht eine Standard-Pace mit verschiedenen Modellen, sondern ihr passt das schon ein bisschen an die Schuhart sozusagen, oder?
Ja, also muss schon individuell gemacht werden, weil du hast ja auch mittlerweile sehr viele Carbon-Modelle auf dem Markt. Ich meine, gut, die meisten kommen im Alphafly an und das Problem ist, du musst aber auch manche Schuhe einfach laufen können, weil wenn du einen Schuh hast, der einen relativ weichen Schaum hat, du musst dich, ich meine, das kennst du ja selber auch, du musst dich, wenn der Schaum zu weich ist, du musst dich halt echt extrem rausarbeiten aus dem Schuh und das kostet dich wieder Energie und das ist unser Credo, wir finden heraus, welcher Schuh gut passt. Ich meine, wir haben selber Schuhe im Sortiment, ja, also was ich meine, gut, ich habe mit Brooks und Hoka meine Verträge gemacht und da können wir dann auch sagen, okay, wenn jetzt zum Beispiel ein Alphafly oder Adizero, whatever hat, bring ihn mit, ja, so also, wir können nochmal zwei andere Modelle auch von uns gegen testen, dass man einfach mal vier unterschiedliche Schuhtypen hat. Und das geht dann eigentlich ganz gut, weil wenn du zum Beispiel siehst, dass er sich da extrem einbremst, jetzt zum Beispiel beim, sagen wir mal, beim Nike, dann nehmen wir einfach mal einen Schuh, der vielleicht ein etwas geschlosseneres Gewebe hat, wo nicht so stark einsinkt und er einfach ein bisschen besser durchrollt und vielleicht dann auch dadurch die Schrittfrequenz ein bisschen erhöhen kann, weil bei uns, das ist wie beim Schwimmen auch, es geht schon sehr über Frequenz beim Laufen. Ja, ich denke mal, das wird bei dir, wirst du ja ähnlich sehen. Und wenn Leute jetzt in einer echt niedrigen Schrittfrequenz laufen oder auch eine extrem lange Schrittlänge haben und sich dann jedes Mal einbremsen, dann musst du einfach den Fuß näher zum Körperschwerpunkt ziehen. Und manche Schuhe beeinflussen dieses System und das probieren wir halt dann herauszufinden. Es ist natürlich auch so, wenn jetzt ein Athlet irgendwie mal einen schlechten Tag hat und irgendwie so, ah, heute klappt es so irgendwie nicht richtig oder sowas, dann muss man auch manchmal so ehrlich sein zu sagen, hey, komm, dann komm nochmal an einem anderen Tag und dann machen wir es nochmal. Kommt aber eher selten vor, weil wir schon, gerade wenn die Termine auch ausgemacht werden, ich den Athleten auch dann schon explizit sage, okay, pass auf, du willst das und das machen. Wenn jetzt zum Beispiel einer kommt, ich will Sub-3 Marathon laufen, dann muss er auch schon mit einer dementsprechenden Vorbelastung auch kommen, ja, sowas. Aber es ist halt immer die Frage, das wird dann immer sportartspezifisch halt auch geklärt. Ja.
Aber kurze Follow-up-Frage, weil nicht, dass ich es falsch verstanden habe. Ihr verkauft auch AFTs bei euch im Laden? Das ist ja sehr ungewöhnlich, also aber positiv. Also ich finde das natürlich total stimmig in dem Gesamtkonstrukt, was ihr jetzt anbietet. Aber ich kenne jetzt wenig, also selbst ich kenne auch in meiner schwäbischen Heimat auch durchaus ein Orthopädiehaus, wo ich vor allem in den jungen Jahren, so Teenageralter, auch viel beraten wurde und auch mit Einlagen versorgt wurde. Und die hatten auf jeden Fall auch ein Herz für Leichtathletik und so weiter und auch für Fußball und haben da viele auch Talente betreut. Aber die hat natürlich, ihr Hauptgeschäft war natürlich nicht der Sport, so wie du auch gesagt hattest, sondern das waren andere Bereiche. Aber ich finde das natürlich total spannend, dass man bei euch in-house sozusagen auch die Option hat, eine Laufschuhberatung zu bekommen, eben nicht nur auf die eigenen Schuhe, sondern dass man da auch was an der Hand hat, was man denen alternativ empfehlen kann. Macht ihr das schon lange? Weil das geht ja schon eher den Service, so weißt du, beim Jost Wiebelhaus kannst du auch natürlich, lässt sich auf irgendein, ich weiß gar nicht, was die für ein System haben, aber natürlich kannst du da auch deine Laufschuhe angucken und erstmal testlaufen und dann haben die natürlich nicht die Expertise und die Fähigkeiten, die ihr noch habt mit euren Möglichkeiten vor Ort, aber trotzdem, das ist ja was man klassisch in einem Laufgeschäft eigentlich so verortet und ihr bietet das aber auch an mit klassischen Laufschuhmarken, ist für mich zumindest neu, aber finde ich cool, ja.
Das war eigentlich eher Zufall. Also, Ralf,
ja. Ja, das ist halt die sogenannte Danger Zone für Triathleten, ja. Weil da die Kreditkarte am meisten leidet.
Genau, da kann man, wenn man eh schon da ist, kann man das gleich noch mitnehmen, so zwei, dreifach.
Ja, das ist so wie die Messen bei großen Wettkämpfen, ja. Da musst du immer versuchen, entweder deine Partnerin oder deinen Partner weit wegzuhalten davon, ja. Oder direkt einen anderen Stadtteil wählen. Ja, weil es ist Danger Zone.
Ja, also mit den Schuhen, das war auch eher, sag ich mal, zufällig. Ich habe mich da immer so ein bisschen gesträubt, weil du gesträubt, du hast ja schon eine Lagerhaltung, die du halt auch brauchst. Ja, und
Klar.
deswegen haben wir uns entschlossen, wir nehmen ein Spezialistensortiment auch. Also es ist nicht so, dass wir, nur weil wir mit Brooks und Hoka die Verträge haben, dass du jeden Hoka und jeden Brooks Schuh bei uns bekommst. Wir haben dann schon geschaut, welche Schuhe sind für uns relevant, was macht Sinn. Ich habe von Hoka zum Beispiel jetzt 3 bis 4 Modelle eigentlich da, die in verschiedenen Größen. Also in der Regel ein Carbon-Schuh, beziehungsweise 2, wenn der Chelo jetzt bald kommt. Und dann halt noch einen Grundlagenschuh und einen, mit dem du Tempo machen kannst. Und von Brooks haben wir dann quasi das ähnliche Sortiment, nur mit etwas anderen Schäumen, ja, weil nicht jeder mag zum Beispiel jetzt Hoka laufen, der andere mag eher Brooks. Da schießen wir dann schon die Leute ein, aber wenn jetzt jemand, da ich mal, wenn jetzt kein Schuh aus unserem Sortiment passt, dann gebe ich natürlich auch gerne eine Empfehlung raus, die, okay, hier probierst du vielleicht mal mit Saucony etc. Da muss man dann auch so ehrlich sein, dann halt jetzt nicht irgendwas zu verkaufen, nur um da halt schnell noch schnelles Geld zu machen. Bei mir ist es wichtiger, dass der Kunde dann auch wieder kommt, ja. Und wenn es mit Schuhen von einem anderen Händler ist, dann ist es halt auch so, weil wir halt schon ich will dieses Spezialisten, sag ich mal, Ding halt weitermachen, weil ich finde das halt extrem wichtig, weil du halt die Auswahl zwar ein bisschen einschränkst, aber mit den Sachen, mit denen wir die letzten Jahre Erfahrung gemacht haben, war das eigentlich, so hat es echt gut gepasst. Und es hat vor der Pandemie hat es bei uns angefangen. Ich meine, natürlich, ich durfte während der Pandemie offen lassen, ja, sowas, weil wir halt die Mietzulassung gehabt haben und wir durften halt auch weiterhin Schuhe verkaufen. Ja, sowas, das war halt natürlich für uns so ein kleiner Vorteil in dem Bereich, ja, sowas, während andere halt zumachen mussten, ihren Laden in der Geschichte, ja, sowas. Und ich war auch froh, als die Geschichte echt rum gewesen ist, weil ja, man hat halt schon irgendwie so die Auflagen gehabt, aber viele kommen halt auch mit einer Schmerzproblematik halt zu uns, ja, sowas. Deswegen zählen die halt nicht als reiner Laufsportler, sondern halt auch wieder als Patient. Und da muss man halt diese Grätsche halt finden in dem Bereich. Aber ich hoffe ja, dass wir das nicht nochmal erleben müssen, weil auch in A- und B-Trupps damals zu arbeiten, das hat mir ehrlich gesagt keinen Spaß gemacht, weil ich mein Team, was ich habe, sehr schätze und viele von denen schon seit über 10 Jahren bei mir sind und einfach das auch Spaß macht, mit allen Leuten zusammenzuarbeiten, halt
Ja.
trotzdem. Ja.
Du, wir haben ja mit Lars Schwein sehr die Carbon-Schuhe oder die unterstützenden Schuhmodelle auf der Grundlage Ökonomie besprochen. Jetzt hilfst du uns nochmal, weil ja da auch eine Menge Unsicherheit noch ist, viel sicher auch dann einfach mal ausprobiert wird, Leute danach dann Probleme haben. Wie nähere ich mich als normalsterblicher Läufer, Triathlet, Hobbysportler tatsächlich Carbon-Schuhen? Also wann macht es Sinn? Wie muss ich mich vorbereiten, nachbereiten? Was muss ich flankierend machen? Ja, nimm uns da mal aus deiner Sicht ein bisschen an die Hand, bitte.
Also, es war ja eigentlich immer so, dass gesagt wird, ja, Carbon-Schuhe entfalten ihr volles Potenzial irgendwie so unterm Viererschnitt. Sowas, weil du halt einfach dann diesen Druck und diesen Rebound von dem Carbon-Effekt hast.
Da sind wir
Was
schon
ich.
alle raus, ne?
So, also gut, außer ich laufe mal einen 400er, ja, sowas. Und, aber gut, aber jetzt, um das so ein bisschen zu differenzieren. Wir haben aber auch Patienten, also die meisten Patienten natürlich für der Kunden, die laufen ja deutlich langsamer. Du kannst aber einen Carbon-Schuh auch für den Wettkampf gezielt einsetzen, um deine Muskulatur zu schonen. Und das ist halt, und das probieren wir natürlich auch, wenn jetzt jemand sagt, hier, ich laufe beim Ironman einen 5,45er Schnitt und ich will was haben, wo ich einfach effizient laufe. Kannst du einen Carbon-Schuh benutzen? Jetzt kommt aber das große Aber. Du darfst mit dem Schuh nicht voll durchtrainieren. Das ist ein Wettkampftool, mit dem du vielleicht mal eine Schlüssel- oder spezifische Einheit machst, ja, oder auch mal vielleicht einen längeren Lauf, aber maximal 2 bis 3 Mal, je nach Leistungsniveau. Gut, umso höher du in der Leistungspyramide natürlich gehst, umso häufiger wird dann gerne wettkampfspezifisches Training auch gemacht, weil halt einfach der Loadout, ich meine, Philipp, das weißt du
Total,
selber,
nee, 100%.
ja,
Ja.
einfach ganz anderer ist. Aber wir hatten ja das Problem mit den Leichtathleten jetzt vor Paris, dass die halt alle so ein bisschen auch Probleme mit den Achillessehnen gehabt haben. Ich glaube, gerade die Leute, die auf der Bahn unterwegs gewesen sind, da wird halt schon oft der Carbon-Schuh benutzt. Ist halt die Frage, ob mittlerweile gibt es auch super Kunststoffmaterialien, die halt einfach auch so ein, sag ich mal, so einen Effekt halt auch haben. Ob das halt dann immer der Carbon-Schutz im Training sein muss. Natürlich, ja, auf der Kurzstrecke brauchst du halt diese Tempohärte und auch mal diese Topspeed-Entwicklung. Aber das ist dann schon wieder echt speziell und das trifft halt auf die meisten von unseren Kunden jetzt nicht unbedingt zu, weil, wie gesagt, Profi- und Leistungssport ist bei uns der obere Teil, aber der Rest sind wirklich, also Age-Grouper, ja, sowas Age-Grouper oder Leute, die einfach sagen, die wollen Marathon mal finishen, ja, und da gucke ich dann schon danach, ob das auch Sinn macht, weil wenn jetzt mir mit einem Alphafly ankommt und sagt so, oder mit einem Adizero, whatever, und sagt, hier, ich will in den beiden Schuhen Marathon laufen, wenn die beiden Schuhe nicht passen, dann bin ich auch so ehrlich und sage so, sorry, das funktioniert nicht mit den Schuhen, ja, nimm vielleicht ein Mach 6 mit einer leichten Kunststoffplatte, vielleicht läufst du in dem sogar effizienter, ja, und so kannst du den halt auch dann dementsprechend auch ein bisschen einordnen. Aber so würde ich das halt auch weiterhin machen, weil das einfach Sinn macht in dem Bereich.
Kannst du ungefähr sagen, welche Prozentzahlen du empfehlen würdest? Also dann tatsächlich das Wettkampftool, das finde ich eigentlich ganz gut kategorisiert, dass man sagt, versteht diese Schuhe als wirklich leistungsmaximierende Schuhe auch für den Bereich, also Wettkampf oder wettkampfspezifische Trainings. Was würdest du sagen, 20-40%, wie viel ist aus deiner Sicht für normale, also nicht für Leistungssport, aber da gelten, glaube ich, ein bisschen andere Gesetzmäßigkeiten, hast du ja gesagt. Was würdest du empfehlen?
Also, ja, ich finde 20-40% schon relativ viel. Also ich würde wirklich deutlich drunter gehen. Also tatsächlich, wenn ich jetzt jemanden, gehen wir mal von einem Triathleten aus, der, sage ich mal, im Sub-10 Ironman machen möchte und, sage ich mal, Laufkilometer zwischen, sagen wir mal, 60, 70 die Woche hat.
Das ist ja schon viel.
Ja. So, ja, also so ungefähr. Und da würde ich dann schon sagen, also maximal 3-4 Mal vorher.
Mehr nicht. Okay.
Das ist also so ungefähr, vielleicht mal, also eine Tempoeinheit, ein wettkampfspezifisches Training mit rein, das einfach um zu sehen, okay, passt der Schuh auch zu dir? Ja, sonst kommst du damit klar. Aber du kannst den Schuh halt nicht voll, weil mein Carbon wird auch irgendwann, das wird weicher, ja, und dann irgendwann geht der Effekt verloren. Ich sage immer, so viel wie die Schuhe kosten, so viele Kilometer halten sie. Die halten sich ja zwischen 250 und 300 Euro auf, außer man kauft jetzt hier für 500 Euro auch den Schuh. Aber so 250 Kilometer ist gesetzt, ja. Also, das ist eigentlich so eine Sache, ja. Aber da würde ich dann schon sagen, maximal 3-4 Mal. Aber umso höher, wie gesagt, das Niveau ist dann, vielleicht noch 1-2 Einheiten mehr, aber dann sind die auch muskulär, stehen die natürlich anders da.
Ja.
Also da muss man sehr individuell.
Ja. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Irrglaube, der sich in Teilen der Szene so ein bisschen verbreitet hat, aber also das möchte ich sagen, also einfach aus Mangel an Wissen, ja, dass man dann halt natürlich denkt, du bist jetzt irgendwie, ich sag mal, du bist jetzt ein Quereinsteiger, das hast du ein paar Jahre, bist ein bisschen gelaufen, hast dich auch für die ersten Wettkämpfe mal angemeldet, hast festgestellt, mir macht das Spaß, stellst natürlich auch fest, du machst Fortschritte und irgendwie stellst du auch fest, manche Leute laufen mit Schuhen, die machen komische Sounds auf der Straße, das sind ja diese Carbon-Schuhe, vielleicht sollte ich mir so eine Schuhe auch mal holen, wird ja auch überall massivst beworben, jetzt mal herstellerunabhängig, also bestellst dir so einen Schuh, dann ziehst du den Schuh an und hast jetzt vielleicht auch ein Modell erwischt, was für dich jetzt erstmal sich auch gut anfühlt, vielleicht anders, neuartig, aber ich glaube, wenige können sich frei machen. Wie gesagt, da haben wir ja ausführlich mit Lars Schwalm drüber gesprochen. Das ist die Mischung aus reaktivem Schaum, Rockerpunkt und irgendwelchen Carbon-Elementen, die dir helfen, natürlich irgendwie die PS wieder auf die Straße zu bringen. Dieses Laufgefühl ist sehr neuartig, aber ich glaube, es gibt wenige, die sagen würden, ui, das flasht mich jetzt gar nicht so. Und dann ist aber ein bisschen so die Gefahr, dass man dann vielleicht anheimfällt, zu denken, ja, das ist doch viel geiler als mit meinem 0815 Everyday Run-Schuh, den ich sonst immer hatte, weil er macht doch einfach viel mehr Spaß, so, ne? Ist ja irgendwie einfach, macht ja mehr Bock. Und das ist so ein bisschen die Krux, hat Chris hier vollkommen recht, dass du dann da vielleicht anheimfallen würdest, dass du diese Schuhe fast täglich anziehst, wenn du denn so viel laufen würdest. Das ist Käse, weil, also ich, für mich hatte auch immer das Gefühl, das hatten wir, glaube ich, auch in der Folge mit Lars so ein bisschen thematisiert, wenn du zu viel in diesen Schuhen trainierst, Worst-Case-Szenario natürlich, du hast nicht die Fähigkeiten, die Stabilität, die Kraft vielleicht, dass du diese Schuhe so richtig vernünftig laufen kannst und läufst dir dann irgendeine Überlastung rein, die dann halt irgendwie ätzend ist. Und was ich vor allem das Gefühl hatte, ich hatte das Gefühl, wenn du nur noch in diesen Schuhen, oder was heißt nur noch, also bei mir prozentual, glaube ich, kommt das voll hin, was Chris sagt. Also ich hatte bei Renato Canova damals, ich würde sagen, 2 Tage die Woche Carbon-Schuhe an. Jetzt muss man mal sagen, 2 Tage ist nicht, wir reden nicht 2 von 7, sondern wir reden dann von 2 von 12-14 Einheiten. Ne? So muss man es eigentlich ja dann sagen. Aber halt für 2 sehr wichtige Schlüsseleinheiten habe ich diese Schuhe an. Ja, wenn man jetzt auf die Kilometer schaut, Umfang die ich gemacht habe, ist natürlich wieder ein bisschen mehr, weil dann waren es halt vielleicht trotzdem zwischen 20 und 30, 35, je nachdem, wenn es ein marathonspezifischer Longrun war, auch dann klar mal im Carbon-Schuh, auch wegen Recovery und so, das geht natürlich muskulär schneller. Dann waren es aber trotzdem maximal 50 Kilometer von 200, das war viel eher 30, hätte ich gesagt, so, ja, vielleicht in der Woche sozusagen. Und ich hatte das Gefühl, wenn man zu viel in diesen Schuhen läuft, es bildet sich Muskulatur zurück, bei mir zumindest. Das ist einfach jetzt eine individuelle Beobachtung von mir, weil wenn du guckst, wie du früher gelaufen bist, viel mit Flats, das natürlich auch erstmal auch mit Vorsicht zu genießen, wenn man das nicht gewohnt war, aber jetzt muss man sehen, ich war Bahnläufer, ich komme von der Körper ist gewohnt, auch gewisse Inhalte in Spikes zu machen, also maximaler Stress für Plantarfaszie, für tiefe Wadenmuskulatur, für Achillessehne. Wenn du das über Jahre aber deinem Körper beigebracht hast, hast du eine sehr gut ausgeprägte Fußmuskulatur und auch tiefe Wadenmuskulatur gehabt, die du ja dann auch einsetzen konntest, wenn du diese muskuläre Ausbildung hattest in einem Carbon-Schuh. Wenn du aber nur noch Carbon, der übernimmt das ja für dich, also in großen Teilen, also dieses auf den Vorfuß kippen, Abdruck, alles geht ja irgendwie leichter. Das heißt, ein gewisser Teil von Muskulatur würde verkümmern. Und ich habe wirklich zum Beispiel so ein, zweimal die Woche Bergsprints, kurze Bergsprints, auch zur Aktivierung vor bestimmten Einheiten, ganz bewusst gemacht in ganz klassischen dünnen Flats, um so ein bisschen diesen Reiz auch wieder zu kitzeln von der Muskulatur. Und deswegen, ja, das ist, was du sagst. Ich glaube, wenn du jetzt wirklich als Neuling, das ist überhaupt kein Vorwurf. Also ich meine, ich kann jeden verstehen, der irgendwie jetzt da dann in diese Welt der Carbon-Schuhe reinfällt, dass er dann sagt so, hey, das ist ja viel geiler wie das, was ich vorher gemacht habe. Sollte man nicht machen. Also ich glaube, wenn du sagst, bei, was haben wir vorher gesagt, 60, wenn man 60 Kilometer in der Woche läuft und in so einer Marathonvorbereitung, ich würde auch nicht so viel mehr wie 4-5 Einheiten in so einer gesamten Vorbereitung machen. Ich rede nicht von in der Woche, sondern von insgesamt.
Also machen wir so 4-5 Einheiten
im Verhältnis zu sehen. Ich würde es aber auch gar nicht nur auf dem Wettkampf machen, weil ich glaube, es ist ein anderes Laufgefühl, was ja mit diesen Schuhen einhergeht. Ich glaube, das musst du auch ein bisschen vorher mal spüren, ein paar Mal. Aber ich würde es auf jeden Fall, ich würde es mit den Schuhen nicht übertreiben.
Nur noch mal, ja, um das auch für euch zu Hause klar zu machen, Philipp, die Frage noch mal an dich. Ich erinnere mich doch auch richtig, dass du oft dann bei den Workouts dich mit normalen Schuhen eingelaufen bist.
Klar, und
dann natürlich erst im Workout selber die Carbon-Schuhe angezogen hast.
Natürlich. Also
nicht von Anfang an die Dinge an, sondern das war dann wie Spikes anziehen praktisch.
Ne? Genau. 100%. Also wenn wir jetzt wirklich, deswegen habe ich so vorher überlegen müssen, wenn ich jetzt einen richtig langen Longrun gemacht habe, selbst bei einem Longrun, also okay, wir hatten ja, wenn es richtig marathonspezifische Longruns waren, sind wir trotzdem davor noch 2-3 Kilometer eingelaufen. Aber auch das habe ich mit normalen Dauerlaufschuhen gemacht. Bin zum Auto, habe dann mein Singlet angezogen und Carbon-Schuh und dann habe ich mein Workout, also mein Longrun.
Das ist doch gelungen. Du bist immer oben ohne gelaufen.
Hinten raus, vielleicht auch mal oben ohne. Vielleicht hatte ich auch nichts an, aber Carbon-Schuh hatte ich immer an. Bei den Workouts schon, aber genau, einlaufen, auslaufen, auch immer also entweder wenn es Sommer war, dann auch mal auslaufen, barfuß auf dem Rasen, wenn du irgendwie im Stadion unterwegs warst und ansonsten in normalen Dauerlaufschuhen. Also ich habe das schon versucht, im Rahmen dessen, wie es Sinn macht, eher zu untertreiben als zu übertreiben, also eher zu minimieren und nicht zu übertreiben. Also ich habe das sehr genossen, diesen Effekt zu haben und vor allem auch in Sachen Recovery ist halt einfach ein riesen Unterschied, ob du einen harten 30er auf dem Radweg in Carbon-Schuhen machst oder ob du es in Flats machst mit 0,8 Zentimeter Sohlendicke. Das ist natürlich ein krasser Gamechanger für die Tage danach. Aber gleichzeitig, wie gesagt, ja, ist, man muss das einsetzen als, ich glaube, das hast du vorher gesagt, Chris, als Tool, als Werkzeug. Das ist es. Das kann dein Training und auch deine Performance in bestimmten Punkten auf jeden Fall bereichern. Aber das ist jetzt nichts, wo du jeden Tag irgendwie nutzen solltest.
Ja, vor allem, wenn wir es mal ein bisschen triathlon-spezifisch jetzt aufziehen, ich finde es immer geil, wenn ich im Wettkampf bin, dann ziehe ich meine Carbonfaserschuhe an und dann laufe ich diese ersten Kilometer und es fühlt sich dann an wie Fliegen. Und es ist halt einfach, du merkst mal, Effekt. Ja, und wenn du diesen Effekt halt gar nicht mehr so, weißt du, wenn du dich dran gewöhnt hast, dann hast du das gar nicht mehr so.
Voll.
Ich finde das halt extrem wichtig. Das ist genauso, wie du es mit den Spikes sagst. Also ich laufe auch, wenn ich auf die Bahn gehe, erstmal ein und dann ziehe ich die Spikes an für das Hauptset, ja, und dann laufe ich auch noch aus. Und gerade mit Spikes, ich liebe es, mit Spikes auf der Bahn zu laufen. Ja, es ist so geil, ja, sowas. Aber gut, wenn dann irgendwie so 10x400 auf dem Platz steht, also ich meine, ich mag diese kurzen, harten Dinger, ja, sowas. Ja. Also gerade, das kann ruhig richtig reinknallen, ja, aber so, es muss schon vor- und nachbereitet werden. Und das finde ich extrem wichtig. Und das vergessen halt viele. Ich meine, natürlich Multisport ist natürlich auch sehr, du hast halt dann noch, machst du Athletik, dann machst du das. Und viele lassen dann halt auch zum Beispiel so dieses Ausstretching oder auch Kräftigen oder Krafttraining. Ja, Krafttraining ist so wichtig und es wird einfach viel zu wenig gemacht, gerade im Triathlon-Bereich oder auch im Laufbereich. Und es geht ja nicht darum, harte Muskelberge aufzubauen. Es geht aber einfach darum, die Muskulatur zu kräftigen, dass du halt einfach das im Wettkampf so umsetzen kannst. Ja, deine Abdruckphase verändert sich. Du hast eine bessere Performance auf dem Rad, wenn du ordentliches Krafttraining machst. Ja, viel mehr Stabilität beim Zeitfahren. Und das sind auch so Sachen, die extrem wichtig sind, was ich meinen Kunden auch immer sage. Deswegen machen wir muskuläre Tests auch in unseren Analysen. Und das ist dann auch, wir können sogar EMG-Feedback-Training machen. Wenn einer zum Beispiel mit einer Übung nicht klarkommt und sagt, ich weiß nicht, ob die Muskel landet, dann kann man das über EMG tracken, also über Elektromyographie, wenn jemand jetzt nicht wissen sollte, was das ist. Dann siehst du halt schon, ob da Spannungen ankommen oder nicht. Ja, das ist schon ziemlich interessant, ja.
Also das mit den Spikes würde ich gerne nochmal diskutieren. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel jetzt für diese Folge noch. Tatsächlich machst du ja bei den Spikes was anderes. Du läufst was ganz anderes, ja. Und ein spezifisches Training für das, was du machen willst, funktioniert eigentlich nur, wenn du das auch spezifisch in deinem Bewegungsmuster machst. Wenn du jetzt Spikes anziehst, machst du ein ganz anderes Bewegungsmuster. Das heißt, du veränderst dein Bewegungsmuster in den maximalen Belastungsbereich. Ich würde das nicht empfehlen für Leute, die noch nie in Spikes gelaufen sind oder die keine ausgeprägte Grunderfahrung dazu haben. Hilf mir, Philipp, seid ihr im Marathontraining überhaupt noch in Spikes gelaufen?
Ich nicht. Ich habe mir dann noch aus Neugier damals, als Adidas auch irgendwann Carbon-Spikes rausgebracht hat, mal welche bestellt. Ich glaube, ich bin sie tatsächlich nie gelaufen. Wahrscheinlich liegen die immer noch irgendwo hier nebenan. Ich überlege gerade, ich glaube mit, nee, also Sondre war auch ein großer Carbon-Freund immer. Hat Julian. Julian hatte, glaube ich, welche mal an. Also
ja. Der kommt also, natürlich von der Bahn, ne? Genau. Also der hat halt diese Bahnausbildung. Ja,
und wir waren also, damals das war dann in dem Sommer, glaube ich, von 20, Sommer von 2021. Jetzt in Tokio, genau, praktisch. Und als wir da in Sestriere waren, hat er schon bestimmte Einheiten mit seinen Kenia-Jungs auch in Spikes trainiert, aber das war ja auch noch die Zeit, der ist zwar dann, klar rennt er im Frühjahr einen Halbmarathon in Barcelona irgendwie.
Aber der ist 10.000 Meter auf der Bahn gelaufen.
Ne? Genau, im Sommer 10.000 und dann musst du
dich also deshalb, ich bin komplett bei dir, dass du sagst, okay, auf der Bahn mit Spikes laufen ist halt einfach geil. Das macht halt einfach Spaß, ja. Also ich meine, müsst ihr mir nicht erzählen, ja, weil das, was klar. ihr da als schnell seht, das ist dafür steht ein Sprinter noch nicht mal auf. Ja. Ja, was soll das? Ja? Aber man muss da schon sehr gut aufpassen, weil die Belastung bei Spikes ist halt schon auch krass. Ne? Also das darf man, glaube ich, nicht so einfach sagen, ja, geht auf die Bahn, macht geile Sachen mit euren Spikes. Ist nicht ganz ohne. Ja? Ist so ähnlich wie Paddelschwimmen. Ja, das ist halt auch wirklich anspruchsvoll, wenn du nicht sauber schwimmst, also nicht sauber die Technik bedienst, dann holst du dir Folgeproblematiken in der Muskulatur, in den natürlich auch in den Gelenkschienen und so weiter. Nicht einfach, ja, es ist wirklich nicht einfach. Und sagen wir mal so, ich kenne nicht so ganz viele Triathleten, die wirklich sauber schwimmen. Ja, also das wird ja auch sehr gerne propagiert, ne, über Social Media, bei bestimmten Trainern. Brad Sutton ist halt so ein Experte. Ja, der Kollege hat eine Ausbildung als Boxer, der war selber Boxer. Ja. Der ist ja sicher ein sehr, sehr guter Trainer, weil er sehr viel halt auch über, hatten wir in der letzten Folge mit der Smilla Kolbe darüber gesprochen, ja, über Gefühl, ja, über Rückmeldung ja, arbeitet. Also das ist sehr, sehr erfolgreich. Aber das, was er an Sets zum Beispiel macht beim Paddelschwimmen, vorsichtig damit, ja, weil das ist was für Schwimmer auf der Langdistanz, ja, also sagen wir mal ab 200 Kraul aufwärts, ja, die, keine Ahnung, am Tag 10 Kilometer schwimmen und die sehr sauber ziehen. Aber alles andere, das ist halt so eine extreme Belastung und so ähnlich ist das mit Spikes halt auch, das ist halt so eine Spitzenbelastung, damit muss man sehr, sehr, sehr vorsichtig umgehen. Aber das war jetzt nur so ein kleiner Exkurs von mir dazu. Der Philipp hat vorhin was Spannendes gesagt bei der Bewegungsanalyse, wo ihm selber aufgefallen ist, dass er im langsamen Bereich sehr viel weniger effektiv läuft. Das ist ja ein spannender Bereich für die Analyse. Ja? Wie steuert man jetzt aus eurer Sicht das, dass die Laufmuster ja unterschiedlich sind bei den unterschiedlichen Geschwindigkeiten und die Leute mal besser oder mal schlechter laufen?
Ja, das ist in der Tat so ein bisschen tricky, weil gerade, also gehen wir mal von einem Laufanfänger aus, der noch nicht so weiß, okay, ich weiß nicht, was ich für eine Pace mache und sowas, da gehen wir immer in eine Geschwindigkeit rein, in der die Leute sich wohlfühlen, also dass die wirklich in der Grundlage laufen, weil viele laufen halt einfach auch in der Grundlage viel zu schnell.
Ja.
Ja, also was das passiert halt leider immer noch selbst, aber du hast halt das Ding, wenn du halt, mir geht es auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sage, ich mache jetzt mal echt so einen richtig, richtig lockeren Grundlagenlauf, wenn ich jetzt irgendwie eine 6:30 oder sowas laufe, ja, sowas, also wirklich ganz easy, das ist für manche ja eigentlich schon gehen. Ich tue mir da richtig schwer mit, ja, sowas, weil ich dann eigentlich schon das Gefühl habe, boah, ich würde eigentlich lieber eine 5:30 laufen, da fühle ich mich wohler, weil du dann einfach ein bisschen schneller vorankommst und einfach für mich ökonomischer auch läufst, weil manche bremsen sich dann halt einfach zu stark ein, ja, und das kostet die halt auch Körner. Ja, und da muss man halt echt gucken, weil wir sagen immer so, unsere Laufgeschwindigkeiten fangen ab 9 km/h an. Ja, sowas, das ist eigentlich so ein Setup. Also ich meine, natürlich, wenn jemand ein bisschen langsamer läuft, auch mal, sag ich mal, 7 oder 8 km/h gibt es ja auch Leute. Aber ich finde, so ab 9 ist eigentlich eine gute Aufnahmegeschwindigkeit und dann bis Open End. Also ich glaube, Flo ist damals das Laufband ausgelaufen, 28 Stundenkilometer oder was. War auch der Erste. Ich habe es dann auch mal versucht. Ich habe es auch kurz geschafft, aber wäre fast in den Seilen gelandet. Ja, mein Kollege, der dabei gewesen ist, hat gesagt: Chris, bitte mach das nicht nochmal. Ich möchte, dass du auch noch überlebst heute. Aber nee, und da muss man halt wirklich das individuell betrachten. Aber ich würde halt immer ein Tempo wählen, in dem sich die Leute wohlfühlen. Weil wenn du jemanden gerade, auch mit dem Laufband, wenn du dich nicht wohlfühlst auf dem Laufband, ja, und das vielleicht noch nicht so oft gemacht hast, und dann sagst, ja, du läufst jetzt 13 Stundenkilometer, ja, sowas, dass du einfach schnell läufst, dann das versaut dir die Laufanalyse, ja. Weil du halt, du musst in einer Wohlfühl-Base einfach sein. Du kannst natürlich bei Wettkampftempo schon mal ein bisschen höher gehen, sind aber auch eher die Athleten, die dann schon auch so ihren Körper eigentlich auch kennen. Ja, und deshalb, ja.
Ja, das ist was, was sicher wesentlich ist. Also euer Ansatz zu sagen, wir gehen vorbelastet in eine Analyse rein, finde ich schon sehr sinnvoll, weil das ja die Leute einfach anders abholt. Ja? Und dann ist natürlich auch ein großer Unterschied, ob du in der Lage bist, schnell zu rennen auf einem Laufband. Ne? Weil Philipp hat das ja auch gesagt, wenn einem das eng vorkommt oder man Angst hat, dass es hinten irgendwie zu kurz ist, dann hört das ja schon auf, dass du tatsächlich natürlich läufst oder deinen eigenen Stil läufst. Ja, dann läufst du einen adaptierten Stil an die Umgebung, ne? Und dann verfälscht das ja logischerweise das Muster, was du tatsächlich hast, ne?
Ja, gerade du willst ja auch unter Laborbedingungen, wenn du, sag ich mal, Athleten oder Kunden hast, die dann ständig wiederkommen, du willst ja dann auch die Messergebnisse miteinander vergleichen. Also das machen wir auch mit unseren Profiathleten, die dann einfach sagen, okay, die haben jetzt verschiedene Schuhe. Also natürlich, wenn jetzt jemand keinen Schuhsponsor hat, dann bist du ein bisschen offener als jemand, der jetzt sagt, ja, er hat nur die zwei Schuhe zur Auswahl. Das kennst du ja auch aus deiner Karriere, Philipp. Und das ist halt, da muss man dann immer so ein bisschen differenzieren, weil die Schuhmodelle ändern sich ja auch. Ja, vielleicht bist du mit dem anderen Modell aber effizienter gelaufen, mit dem neuen Modell jetzt nicht so. Und dann muss man gucken, okay, ist der Wettkampfschuh, der für denjenigen oder diejenige wettbewerbsfähig ist, oder nimmst du vielleicht was aus dem gleichen Sortiment, aber vielleicht nicht mit der Carbonplatte? Ja, sowas und das. Da muss man halt dann so ein bisschen testen. Also du musst manchmal auch, natürlich ist der Profisport deutlich zeitaufwendiger von den Messungen her, von der Analyse her. Also da planen wir auch manchmal 1,5 bis 3 Stunden ein, also je nach Fragestellungen auch. Und bei den Age-Groupern geht es aber eigentlich schneller. Ja, sowas, weil du halt einfach schon gewisse Sachen halt einfach direkt siehst, ja, weil die muskulär natürlich auch manchmal anders dastehen. Und das kann man eigentlich sehr cool individuell eigentlich auch machen, ja. Und das finde ich halt eigentlich sehr, sehr spannend, weil du halt auch so viele unterschiedliche Gruppen an Läufern auch siehst, weil manche haben halt diesen richtig Laufstil, also Körperspannung, ja, da ist alles da. Es ist dann eher auf den Leuten, die auf die kürzeren Distanzen unterwegs sind. Ja, sowas bei den Langdistanzen hast du eher eher das Lockere, ja, sowas nicht mehr so das ganz Verkrampfte. Aber da kommt es auch so ein bisschen drauf an, wie schnell du halt natürlich läufst. Ja, aber ich finde immer Magnus Dietleff sehr spannend, gerade im Triathlon, weil er also ich dachte am Anfang, als der auf Hawaii losgerannt ist, so, okay, das sieht irgendwie total unökologisch aus, aber der rennt halt trotzdem, ja, sowas, und das sieht halt einfach so locker, flockig irgendwie aus, also eigentlich schon fast zu locker, und das finde ich halt, weiß ich, Philipp, hast der Hawaii wahrscheinlich angesehen, hast du den Laufstil von ihm mal geschaut, was sagst du denn als Läufer dazu, also wenn du jemanden dann siehst, der da so läuft?
Hawaii habe ich nicht live gesehen, aber ist er nicht, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo er in Rot gestartet ist?
Ja, er ist in Rot gestartet. Nur mal für euch zu Hause, wer den jetzt nicht vor Augen hat. Das ist also erstens ein sehr, sehr spannender Athlet. der aber sehr groß ist. Ne? Also der ist 2 Meter groß, ja, und der hat halt entsprechend halt auch eine Amplitude, wo du denkst, okay, der bleibt gleich stehen, aber der bleibt schon nicht stehen. Ja? Also der hat auch eine entsprechende Schrittlänge, aber es sieht überhaupt nicht angestrengt aus. Also man hat immer den Eindruck, also entweder ist er jetzt total im Eimer oder der joggt noch. Was ist das, ja? Aber der ist tatsächlich wirklich schnell in dem Bereich. Ja, also wir reden ja sowieso inzwischen 2,35 ist jetzt ja inzwischen der Standard für die Top-Klasse, und Magnus Dietleff gehört zur absoluten Weltklasse im Langdistanzbereich. In dem Bereich müssen die laufen können, also hinten drauf auf dem Ironman. Das ist natürlich auch immer so ein Ding, ja. Wenn du so lang bist, läufst du halt einfach ja anders ökonomisch. Ne? Viel geringerer Kniehub, ja, dann natürlich auch eine andere Bewegungsamplitude. Also ich bin sicher, dass der nicht 180 eine Bewegungsamplitude haben kann, weil da würde der sich totlaufen. Ne?
Genau, also das wirkt bei ihm von außen, es sieht oft langsamer aus, als es ist, weil wahrscheinlich die Frequenz nicht so hoch ist, weil natürlich er super groß ist, lange Beine etc. Und das ist ja auch so ein Beispiel, warum ich bin jetzt auch nicht klein, nicht so groß wie Dietleff, aber ich bin 1,89. Wenn du jetzt aber guckst, zum Beispiel einen Bekele, einen Kipchoge, zumindest Leute, mit denen ich schon mal im Rennen war, jetzt sind wir nicht so lange zusammengelaufen in diesen Rennen, aber nur mal im Verhältnis, muss man ja auch sagen, das sieht ja bei denen oft extrem dynamisch aus, ne? Anfersen, also Ferse immer bis zum Po und sowas. Und eine krasse Frequenz, das ist aber auch, weil die halt einfach wahnsinnig viel kleiner sind, das muss man mal sagen. Also einen Elliot, ich habe jetzt bei Wikipedia nicht nachgeschaut, aber der geht mir bis zur Schulter, der wird vielleicht 1,75 sein und Bekele ist sicherlich noch kleiner. Dann haben die einen anderen Turnover auch einfach. Und das sieht dann auch von außen betrachtet, egal ob im Fernsehen oder an der Strecke, einfach automatisch auch schneller aus. Und das bei Dietleff sieht, finde ich, immer sehr gechillt aus dafür, dass er doch so schnell rennt eigentlich. Anders möglich wahrscheinlich.
Ja, das zeigt ja, Chris, dass man nicht ein Muster nehmen kann und auf alle übertragen kann, ne? Sondern das ist halt einfach wie ein Fingerabdruck.
Ja, genau. Und du musst halt, also man muss auch immer so ein bisschen aufpassen. Also ich halte nichts von Lauftechniktraining auf dem Laufband. Das würde ich eher draußen machen auf der Bahn. Aber du kannst natürlich den, sag ich mal, Athleten schon ein bisschen was mitgeben, wenn du zum Beispiel einen hast, der irgendwie mit dem Arm, wenn der zu weit aufgeht, also kein Läuferdreieck oder sowas da ist, dann kannst du schon sagen, hier komm, nimm deinen Arm mal ein bisschen weiter raus, zieh den Schritt ein bisschen näher ran. Solche Tipps kann man dann schon geben, weil manchmal, also viele tracken ja eh ihre Sachen über Strava, Garmin etc. Und dann einfach so die Grundlage, wenn du jetzt jemanden fragst, hier, was läuft für eine Schrittfrequenz? Ja, wenn er dann sagt, ja, 159, also ist dann, okay, gut, das weiß ich schon, da muss man da eventuell dran arbeiten, ja, sowas, aber es muss aber auch nicht zwingend sein, ja, sowas, aber es sind halt einfach so Sachen, die man halt rausfinden kann. Ihr seht, dass es sehr komplex ist, ja, also es ist nicht nur, ja, mal schnell aufs Laufband, wir gucken, was darüber ist, es ist schon athletenindividuell, ja, natürlich hast du viele gleiche Muster, ja, sowas, also gerade Verletzungsmuster etc., aber da muss man dann schon wirklich ein gutes Auge für haben. Gut, da kommt auch so ein bisschen natürlich auch Erfahrung auch mit rein, weil ich habe natürlich jetzt schon viele Bewegungs- und Laufanalysen gemacht, wenn jetzt jemand neu rankommt, ich lerne jetzt gerade einen Kollegen von mir an in den Labortechniken. Und was für mich so selbstverständlich ist, ist für ihn natürlich erstmal ein Fragezeichen, ja. Warum ist das so? Warum muss man das so und so machen? Und manchmal gibt es kein Patentrezept dafür, wie du jemanden behandelst oder, sag ich mal, eine Versorgung oder den Schuh machst. Es ist einfach die körperliche Gegebenheit, an die du dich anpassen musst und an der Athlet auch selber dran arbeiten muss. Weil wenn du jemanden hast, der muskulär komplett insuffizient ist, ja, das Becken kippt ab, das kostet ihm Energie, der Quadrizeps geht ständig zu, dann muss jemand auch sagen, okay, Krafttraining erstmal, dann schauen wir uns das in 3 Monaten nochmal an, ob das Beschwerdebild besser geworden ist, weil du brauchst eine gewisse Zeit, um natürlich auch muskulär und alles dann auch mit aufzubauen. Aber wenn der Athlet oder Patient seine Hausaufgaben nicht macht in der Zeit und mit dem gleichen Muster wiederkommt, ja, dann da kannst du der beste Einlagenbauer der Welt sein. Also du musst halt dann schon die Hausaufgaben auch machen, weil ich bin ja nicht die Physiotherapeutenpolizei, ja, sowas, ich stehe ja nicht beim Athleten nebendran und sagst so, jetzt machen wir, ja. Gut, wir bieten auch 1-zu-1-Training bei uns an, aber das ist halt, wie gesagt, die meisten machen halt ihren Stuff selbst und Leute, die dann irgendwie per Biofeedback nochmal in die Hand genommen werden wollen, dann machen wir das natürlich auch.
Sag mal, wenn du so am Main sitzt, ja, und ein bisschen den Sonnenuntergang anschaust, ja, das soll ja tatsächlich in Offenbach auch ganz gut gehen. Und da wird, sagen wir mal, ja eher sehr, sehr unterschiedlich gelaufen, ja. Jetzt war gerade JP Morgan-Lauf, wo die ganzen Büroleute ja ihre 5,5 Kilometer laufen. Und davor sieht man sehr viele so Bürogruppen. Ja? Also da siehst du, okay, die laufen sonst eher nicht das ganze Jahr. Ne? Aber davor laufen die. Wie oft ertappst du dich, dass du eigentlich da hingehen möchtest und sofort euren Flyer verteilen möchtest?
Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann.
Also ich sage jetzt mal so. Ich sag's mal aus meiner Perspektive, ich mache mir da gerne manchmal mit meinen Kids, hat auch einen Spaß draus, dass wir versuchen, Laufstile zu imitieren. Ja, weil es sind schon, nennen wir es mal individuell unterschiedliche Laufstile, ja. Mhm. Aber das natürliche Laufen, was man vielleicht jetzt, ne, Philipp, in Kenia, wenn so Kindergruppen da vorbeilaufen, ja, also jetzt mal nicht die Athleten, ja, sondern Kindergruppen vorbeilaufen, da erkennt man ja sehr viel so ein Grundmuster, da ist natürliches Laufen sehr viel häufiger anzutreffen, als wenn ich jetzt am Main sitze und den Menschen dort beim Joggen zugucke. Ja. Ja. Wie gehst du damit um? Wie geht ihr damit um? Ja.
Also ich glaube, also ich sehe das natürlich sehr häufig, ja, sowas, und ich beobachte auch immer, sag ich mal, Laufstile, Gangstile, das ist so irgendwie in mir halt eingebrannt mittlerweile. Klar. Ich habe das auch von Freunden mittlerweile verboten bekommen, dass ich da meine Kommentare zugebe, ja, sowas. Halt auch, aber oft wirst du halt auch gefragt, wenn wir zum Beispiel jetzt, sag ich mal, so Offenbach Hafen oder sowas, kannst du eigentlich ganz schöne sitzen, und wenn da Leute vorbeilaufen, dann meinte auch einer, Herr Chris, was sagst du denn zu dem Laufstil? Dann muss ich manchmal sagen, kein Kommentar, ja, sowas, weil sonst wird's lange, ja, aber es fällt halt schon auf, gerade wenn ich jemanden halt sehe, der irgendwie mit so richtig ausgelatschten Schuhen ist. Da hat mir letztens ein Kumpel ein Video geschickt, hat gemeint, Chris, was hältst du denn davon? Und das war, er ist halt einfach mit den medialen Knöcheln halt einfach auf, also mit denen in der Mitte auf dem Boden gewesen, ja, sowas. Und hat er schon quasi mit dem Knochen den Asphalt geküsst, ja. Und also das hat mir einfach in der Seele wehgetan, weil ich weiß, okay, gut, solche Leute landen halt dann früher oder später halt bei mir, ja, sowas. Aber das passiert mir schon sehr häufig, ja, dass ich da halt auch im Rennen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe mal Ironman Hamburg, habe ich mir auch angeguckt, da schaut man natürlich dann schon drauf, wie die unterschiedlichen Laufstile sind. Und wenn man jetzt mal Laura Philipp und Kate Matthews da anschaut, ja, die ja ein brutales Rennen gemacht haben, auch mit dem Regen dann noch, der da am Ende runtergekommen ist. Und das war so für mich, wo ich sage, so hier, das ist gerade so. Und bei Laura hat das irgendwie so, habe ich so das Gefühl gehabt, das hat alles noch so locker flockig ausgesehen. Und Kate ist auch, die ist auch gerannt, ja. Hat immer noch eine schöne Laufstilistik gehabt, und dann kam auf einmal Laura so leichtfüßig vorbei, und ich fand das natürlich ein cooler Moment, gerade mit der Marathon-Zeit, die sie auch hinten raus noch gelaufen ist, aber das war so, und da gucke ich natürlich auch schon sehr auf die Athleten, wie unterschiedlich die sind, auch Timon Handels siehst du halt auch immer ganz unterschiedliche verschiedene Laufstilistiken, ja, sowas, natürlich gleiche Muskel, viel hohe Frequenz, aber da kann man halt schon einiges auch sehen, ob die Leute dann schon sich im Anschlag bewegen oder nicht, ja, und das ist so ein sehr, sehr cool gewesen, ja.
Dann gib uns und unserer Community doch nochmal drei gute Hinweise, ja, wie man möglichst lange vom OP-Tisch fernbleibt.
Ja, also das Wichtigste, also ich finde, eines der wichtigsten Sachen ist wirklich einmal das Krafttraining, ja, sowas, das ist das Erste, dass die Muskulatur eine gewisse Grundstruktur hatte, einfach um, sag ich mal, auch das die Muskulatur dich halt auch stabilisiert, ja, sowas, wenn wir jetzt vom reinen Laufen ausgehen, also gerade Becken, unterer Rumpf, ja, unterer Rücken, extreme wichtig, ja, Beinmuskulatur wichtig, und es geht ja nicht nur um Muskelberge aufzubauen, sondern einfach nur, dass du die Kraftentwicklung auch aushältst. Das Zweite ist ein gutes Schuhwerk, also bitte nicht mit den Adiletten irgendwie probieren, dann 20 Kilometer Lauf oder einen Crocs zu machen. Ich meine, gut, ich weiß, es gibt diese Trends, ja, dass da welche sowas machen.
Crazy, ja.
Ja, würde ich jetzt eher, wenn man das muskulär nicht kann, von abraten, weil mir blutet immer so ein bisschen das orthopädische Herz dann auch, wenn ich das sehe, wenn ich dann sehe, okay, die Gelenkwinkel gehen komplett weg. Und das Dritte ist vielleicht, ich würde echt empfehlen, bevor es in die Saison geht oder das auch in der Offseason zu machen, als Vorbereitung für die neue Saison, wirklich einfach mal einen Laufcheck zu machen, ob auch alles in Ordnung ist. Weil manche haben einfach Muster, die sich erst hinterher als, sage ich mal, Schmerzsymptomatik oder Problematiken halt entwickeln können. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, gerade für Leute, wo es, egal ob es ein Laufanfänger ist oder im höheren Leistungsniveau ist, das macht auf jeden Fall Sinn, das jährlich auch zu machen. Das ist wie Bikefitting, das ist auch ein Prozess. Ja, und der sollte immer wiederholt werden, dass man halt sich an die Gegebenheiten anpasst, weil ich meine, viele von uns werden auch älter, da kommen dann auch mal andere Probleme, ja, sowas, die man vielleicht anschauen muss, aber wenn du halt in den etwas jüngeren Jahren, gerade wenn du merkst, du gehst jetzt in die Spitze deines Leistungsniveaus auch hin, da halt nochmal explizit drauf zu gucken, das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung von mir.
Ja, das klingt doch schon alles sehr, sehr vernünftig. Jetzt müssten wir natürlich noch über deine Wettkämpfe sprechen, über dein Ziel, dich für die 70.3 WM zu qualifizieren, über Radfahren, über Schwimmen und so weiter. Aber das sprengt ja jetzt hier wirklich den Rahmen. Super spannend, Chris. Vielen Dank schon mal.
Ja. Ja, wir, danke auch. Genau, ja, vielen Dank für deine Zeit. Wir werden natürlich sowohl das Insta-Profil eurer Firma, also von Schneider und Piecher in Offenbach, bei uns in den Shownotes verlinken. Wir werden dein Profil auch auf Insta verlinken. Also auch wenn ihr Chris Werdegang im Triathlon weiterverfolgen wollt, ist das eine gute Adresse und auch die Möglichkeit, entweder direkt mit der Company oder mit dir in Kontakt zu treten. Ich könnte mir vorstellen, bei uns gibt es durchaus Leute, die vielleicht, also das hoffen wir zwar nicht, aber vielleicht auch irgendwo leidgeplagt sind oder einfach generell neugierig sind, inwiefern man da vielleicht auch was optimieren und verbessern kann, dann, sage ich mal, fühlt euch frei, mit Chris in Kontakt zu treten. Dafür haben wir das heute ja auch gemacht. Und ja, ansonsten, falls du noch was loswerden möchtest, Chris, darfst du das gerne machen?
Ja, also ich kann mich nur für den schönen Termin und netten Termin bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden, gerade für mich selber auch als Fan eurer Sendung. Ja, es ist natürlich dann auch schön, mit euch dazu quatschen. Und ich denke mal, wir sind schon sehr gut und tief in die Materie eingetaucht. Und ja, wie Ralf schon gesagt hat, das Triathlon würde jetzt den Rahmen sprengen, weil ich glaube, dann wären wir hier irgendwie bei 3,5 Stunden am Ende. Wäre es auch genau was. Aber ja, mal schauen, ob das alles so klappt, was ich mir vorgenommen habe. Und wenn nicht, dann mache ich mir einfach ein paar geile Rennen noch und ja, mal schauen, wie das dann läuft. Ja, aber vielen Dank schon mal.
Und vielleicht noch so ein ganz kleiner Pro-Tipp. Wenn ihr mit Radfahren anfangt, ja, so ein Bike-Fitting, bevor ihr anfangt, mehr Kilometer zu machen, ja, schönen Gruß an Jens. Der hat mich auch schon mal vernünftig aufs Rad gesetzt. Es ist ein Traum, wenn man nach einem Bike-Fitting sein Rad so benutzen kann, wie das Rad das halt auch vorsieht. Das macht schon richtig Laune. Ja. Und das Gleiche gilt natürlich für die Laufanalysen auch. Wenn es dann halt geschmeidig und ökonomisch und verletzungsfrei geht, das macht auch deutlich mehr Spaß. Wir sagen herzlichen Dank. Für euch, wir hören uns nächste Woche wieder. Ganz sicher. Bis dann.
Ciao, ciao. So machen wir das. Ciao.